Lennart? Lennart? Lennart?
Och, Sheldon, ich schlafe schon.
Lennart, wie kannst du jetzt schlafen? Wir sind doch verabredet, um gemeinsam Armins und Gordons Kinder-Anästhesie-Talk-Jubiläumsfolge zu hören.
Oh Mann, das hatte ich vollkommen vergessen. Komm rein, Sheldon. Die Jungs sind jetzt seit einem Jahr am Start und wir wollten doch die Ersten sein, die diese Folge hören. Mach mal lauter.
Lennart? Lennart? Lennart?
Och, Sheldon, ich schlafe schon.
Lennart, wie kannst du jetzt Lennart? Schlafen? Das sind wir.
Ja, wie ist das möglich? Wie können wir denn in deren Intro sein?
Wir führen diese Unterhaltung genau in diesem Moment. Die Jubiläumsfolge hingegen ist eine Aufzeichnung.
Hattest du den beiden nicht mal vorgeschlagen, dass wir was zusammen machen?
Ja, aber das ist schon ewig her und die haben nie auf meine Mails geantwortet. Die Jungs haben halt Starallüren. Da wir aber offensichtlich in einem Gespräch aus der Gegenwart in einer Aufzeichnung eines zugegebenermaßen gelungenen Podcasts zu hören sind, bleibt als einzig logische Erklärung, dass wir es hier mit dem Phänomen einer Rekursion zu tun haben.
Du meinst ein unendlicher Vorgang, der sich dadurch definiert, dass er sich selbst als Teil enthält?
Exakt. Aus irgendeinem Grund ist es zu einer Zeitdilatation gekommen.
Zeitdilatation?
Ja, ein Klassiker. Hier muss irgendwo ein starker Gammastrahler in der Nähe sein.
Sheldon, ist dir klar, was das bedeutet? Wir befinden uns in einer Zeitschleife. Mit Armin und Gordon.
Ich wiederhole mich zwar, aber genau das ist die Bedeutung einer Rekursion. Wobei Wiederholungen einer Rekursion logisch sind.
Sheldon, das bedeutet Kinderanästhesie-Talk forever.
Och, Lennart, wie oft soll ich mich wiederholen? Ich sagte doch bereits exakt. Verdammt!
Herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsfolge, Geburtstagsfolge vom Kinderanästhesie-Talk-Podcast mit Armin und Gordon. Hallo Armin.
Hallo Gordon, schön, dass du ein Jahr es mit mir ausgehalten hast.
Das ist so aufregend. Unser Baby wird ein Jahr alt. Guck mal, es hat schon Zähnchen.
Ja, laufen kann es noch nicht ganz, aber stehen kann es, oder?
Es steht sicher.
Ein Jahr, ich blicke auf ein schönes Jahr zurück. Wir haben wirklich uns gefunden, Gordon. Also wir sind noch gewachsen, glaube ich, an diesem Projekt. Es gibt viele, viele nette Rückmeldungen von vielen KollegInnen, die mich, aber ich glaube dich auch, motivieren weiterzumachen.
Wir haben das Gendern gelernt.
Wir haben das Gendern gelernt. Ich sage nur, Kinderanästhesie forever und wir werden es weitermachen. Wir werden es vielleicht ein bisschen anders machen in Zukunft. Dazu kommen wir später noch vielleicht.
Wieso später? Wir können das jetzt gleich sagen. Also ich denke, der Plan für das nächste Jahr ist, nicht zwangsläufig in jedem Monat eine Folge rauszubringen.
Wir müssen auf unsere Work-Wife-Balance achten.
Work-Wife-Balance, nee, das ist nicht schlecht, ja. Richtig, also 6 Folgen machen wir auf jeden Fall und dann gucken wir, was noch geht. Möglicherweise werden wir auch im Verhältnis mehr Interviews jetzt machen. Einerseits ist das von verschiedenen Hörenden gewünscht worden, die mögen unsere Interviewfolgen. Es ist schöner, wenn im Kinder-Anästhesie-Talk-Podcast andere reden und nicht wir, habe ich da zwischen den Zeilen entnommen. Aber nein, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Level, wenn wir so einen Experten oder eine Expertin mit an Bord haben. Auch das werden wir machen. Und dann werden wir mal schauen, wohin uns die Reise führt.
Und übrigens auch frohe Weihnachten an dieser Stelle, das haben wir ganz vergessen. Das ist natürlich Heiligabend, meine Güte. Wir wünschen euch gesegnete Weihnachten, Ruhe mit der Familie, ruhigen Dienst möglicherweise auch und eine besinnliche Zeit.
Ja, die erste Folge wurde von den Ersten in ihrem Weihnachtsdienst gehört, ne?
Ja, ich erinnere mich sehr gut an die lange, nette E-Mail, die wir vor genau einem Jahr bekommen haben. Ja,
viele Rückmeldungen im letzten Jahr, aber auch eben zur letzten Folge. Wir haben den E-Mail-Schreibenden schon immer individuell und ausführlich geantwortet. Das heißt, wir müssen das jetzt hier nicht nochmal extra breit treten. Aber so ein paar Dinge haben wir uns schon rausgepickt. Und ein lieber Kollege, er ist nicht nur Kinderanästhesist, er ist auch Podcast-Kollege. Er betreibt den anderen Kinderanästhesie-Podcast, den es lange vor uns schon gab. Und zwar der Christian Erger.
Genau.
Und der hat uns geschrieben, dass er schmunzeln musste, als wir die Reprotorol-Rechnung vorgestellt haben. Weil das ist genau das, was er sozusagen in seiner Klinik eingeführt hatte, das GNOME-Projekt. Wofür steht das nochmal?
Gewichtsadaptierte
Notfallmedikamente.
Notfallmedikamente, genau.
Gewichtsadaptierte Notfallmedikamente. Das hat, glaube ich, zum Inhalt, dass die Medikamente Kinder individuell, also auf das spezielle Körpergewicht, 3,7 Kilo beispielsweise, runter verdünnt werden, dass eben für dieses Kind 0,1 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht immer eine effektive Dosis beinhaltet.
Mhm, genau, also zum Beispiel, ich stelle mir das zumindest so vor, ich sage, gib Atropin und das Kind wiegt 10 Kilo, dann muss ich 1 Milliliter geben.
Genau,
und
das ist der Hintergrund.
Ich muss mich nicht damit beschäftigen, wie viel ist da jetzt drin, sondern es ist genau richtig dann. Mhm. Ja, er sagt, das ist in seinem Bereich sehr verbreitet. Also er kommt aus Münster und ich kenne das nicht, kannte das nicht, außer jetzt eben von diesem Podcast oder von seiner Rückmeldung. Finde ich spannend. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde das nicht ganz so intuitiv, aber muss ich da schon ein bisschen reindenken. Ne? Aber es ist ein sehr guter Ansatz, wie ich finde, weil man eben diese kognitive Entlastung hat, von der wir auch immer sprechen, dass man eben keinen Fehler macht in der Berechnung von Medikamenten.
Genau.
Aber apropos, bei der Gelegenheit, weil du auch das Reproterol gesagt hast, kleines Erratum. Gordon hat einen
Fehler gemacht.
Genau, du hast gesagt, dass da 0,9 Milligramm drin sind und das sind aber in Wirklichkeit 0,09 Milligramm in einer
Ampulle. Genau, 90 Mikrogramm.
Genau, aber genau, klassischer
Fehler. Aber die Rechnung, die darauf folgte, war richtig.
Die war richtig.
Ich habe nämlich mit 90 Mikrogramm gerechnet.
Also du hättest auf jeden Fall dem Kind nicht geschadet.
Nee, aber das wäre dann wieder die Zehnerpotenz gewesen. Ne? Wenn ich jetzt mit 0,9 Milligramm gerechnet hätte, hätte ich mich in der Zehnerpotenz verrechnet.
Ja. Eine schöne E-Mail möchte ich mir trotzdem nochmal rauspicken und zwar von Jan. Der hat seine M3-Prüfung gehabt. Und er musste an uns beide denken, denn er hat im Wahlfach PJ Pädiatrie gehabt und hatte als viertes Prüfungsfach Anästhesiologie. Und er dachte bei der Prüfung, als er dann tatsächlich über Kinderanästhesie gefragt wurde, halt die Klappe. Und weil er kurz zuvor unseren Podcast gehört hat und er meinte, das waren die entspanntesten 15 Minuten in seiner Prüfung und ist durch die Prüfung gekommen, weil er unter anderem auch unseren Podcast gehört hat. Wie nett.
Ja, herzlichen Glückwunsch, willkommen im Club, lieber Jan. Ich freue mich, dass du deine ärztliche Prüfung mit unserer Hilfe bestanden hast.
Ja.
Und dann hat mir noch ein alter Weggefährte eine E-Mail geschrieben. Jörg. Jörg ist Notfallsanitäter in Köln, aber wir kennen uns aus Braunschweig. Dort hat er mich ausgebildet, aber das nur am Rande, denn ich war auch mal Sani in meinem früheren Leben. Und er erzählte mir, dass während eines Einsatzes von einem Notarzt in Köln ihm unser Podcast empfohlen wurde, ob er uns denn kennen würde. Und ja, also ich kenne den Podcast, ich bin auch mit dem einen Typen von den beiden befreundet, was zu großem Staunen geführt hat. Und ich musste ein bisschen darüber schmunzeln, weil ich glaube, den dritten Satz, den er damals zu mir gesagt hat, war, du Klugscheißer. Und als ich mich daran wieder erinnert habe, muss ich sagen, ja, in gewisser Weise, sollte er recht behalten. Ja? Früher war ich ein Klugscheißer und jetzt kennst du Sublimieren oder Sublimation? Kennst du den Begriff?
Ja, ich kenne es aus der Chemie.
Es gibt auch in der medizinischen Soziologie gibt's diesen Begriff. Und zwar, wenn man eine Eigenschaft auf einen höheres Niveau bringt, also sozusagen veredelt und in ein gesellschaftlich akzeptiertes Verhalten ummünzt. Und in gewisser Weise ist es genau das. Ich bin immer noch der Klugscheißer, aber jetzt scheiße ich im Internet klug und jetzt ist es akzeptiert. Das heißt, er sollte damals recht behalten. Er hat mich innerhalb kürzester Zeit durchschaut.
Ah, okay. Ich kenne die Sublimation unter einem anderen Zusammenhang, also deshalb hätte ich das so nie im Kontext gebracht, aber lassen wir mal so stehen. Super lustige Geschichte. Ich werde auch manchmal darauf angesprochen, bist du der vom Podcast? Ja. Und man ist ja, man weiß ja gar nicht, wer das alles hört. Ne? Das ist ganz schön komisch manchmal.
Ja.
So, was gibt es noch so uns zu sagen zu der letzten Folge? Also ich möchte noch eine Sache korrigieren. Also ich habe keine Habil in der Tasche, so wie das Gordon gesagt hat. Er hat das letztens in der Folge gesagt mit ein bisschen, mit so einem Zwinker-Smiley. Ne? Der meinte mal, er stachelt mich an, dass ich meine Habil mache. Und es ist wahr.
Du hast Forschungsprojekte am Laufen. Wer macht das denn einfach nur, weil er nicht weiß, was er mit seiner Freizeit machen soll?
Ja, das macht auch Spaß. Ne? Und mal gucken, was passiert. Aber ich habe keine Habil in der Tasche. So.
Aber er ist trotzdem ein cooler Typ, ja? Das ist ja die Kernaussage und an der lasse ich auch nicht rütteln.
Dankeschön, aber kann ich ja nur wiedergeben.
Apropos coole Typen, da fällt mir ein, wir haben auf dem Absat eine liebe Kollegin getroffen aus Hamburg und die hat uns erzählt, dass in ihrer Klinik, Uniklinik Hamburg, UKE, wir mittlerweile eine Referenz sind. Also offensichtlich wird da häufiger mal gesagt, ja, aber Armin und Gordon haben wir das so und so gehört. Und da musste ich erstmal schmunzeln. Ja, warst du nicht dabei? Ich habe dich daneben.
Nee.
Ich musste schmunzeln und wusste erst nicht so genau, wie ich das finden soll. Und dann ist mir im Nachgang klar geworden, dass es ja bedeutet, dass es da in irgendeiner Situation einen Diskurs gegeben haben muss, ja, wo dann argumentiert wurde, ja, aber Armin Gordon hat das so gesagt. Und da möchte ich nochmal einhaken. Also es ist wirklich nicht der Weisheit letzter Schluss, was wir hier vom Stapel lassen. Ja, wir sind halt zwei Typen, zwei Kinderassisten, die über ihren Alltag plaudern und so ein bisschen auch sich in der Literatur auskennen. Aber ohne Zweifel können das andere mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser als wir. Und wenn es einen Diskurs gibt, tragt den zu uns. Wir wollen mit euch diskutieren. Wir wollen begründen, warum wir das so gesagt haben und nicht so. Und erzählt uns, warum ihr es anders macht. Und das können wir aufnehmen, das können wir diskutieren. Wir wollen ja gemeinsam noch besser werden, auch wie Martin Njör sagt. Ne? Wir wollen uns der Perfektion nähern. Und das können wir nicht, indem wir hier in unserem eigenen Saft schmoren, sondern wir brauchen auch euren Input. Wenn ihr einen Diskurs habt, dann tragt ihn zu uns. Unsere Herzen sind offen für euch, das mit euch zu diskutieren.
Ja, und schon wieder gehen 5 Euro in die Martin-Jörg-Kasse. Ja, aber schön, das ist natürlich auch große Verantwortung, ne? Wenn man hört, man wird im UKE zitiert. Das ist, macht mich auch persönlich ein bisschen stolz oder wie sagen, das ist ein bisschen Bauchpinselei auch, wenn man so möchte. Birgt natürlich auch eine Verantwortung, wie schon gerade angesprochen. Und man muss halt immer seine lokalen Gegebenheiten kennen und man kann unsere Anregungen mitnehmen, sie diskutieren, aber am Ende muss das und deine Supervision vor Ort stattfinden, was ihr macht, wenn ihr noch keine Fachärzte seid oder mit dem Thema noch nicht so vertraut seid.
Ganz genau. Willst du noch was sagen?
Ja, noch einen ganz kurzen Nachtrag möchte ich noch machen, auch zu der Notfallnarkose. Darüber haben wir auch viel gesprochen und mir ist ein Punkt ein bisschen zu kurz gekommen. Wahrscheinlich waren wir schon müde von der Aufnahme. Wenn wir jetzt ein Kind intubiert haben und die Narkose läuft, bitte achtet auf die 10 N's der Kinderanästhesie. Ich glaube, wir müssen auch nochmal darüber reden in einer Folge, Gordon. Ich weiß nicht, wann wir das noch machen sollen, aber irgendwann müssen wir darüber reden. Also wenn ihr Narkose gemacht habt, achtet bitte auf Normotension, Normothermie, Normoxemie, Normoventilation und so weiter und so fort. Das ist so essentiell. Ne? Das ist nicht vorbei, wenn ihr das Kind intubiert habt, dann geht's erst richtig los. Ja. Dann bringt ihr das in die Klinik und dort übergebt ihr das. Und es bringt halt nichts, wenn ihr eine tolle Narkose gemacht habt, das Kind ist ruhig und zappelt nicht mehr. Aber der Blutdruck ist immer 40-20. Das ist nicht richtig, ne? Nee, habe ich jetzt auch ein bisschen deshalb aufgenommen, weil ich mit Philipp Jung gesprochen habe, einem der Autoren des kindlichen Polytraumas. Und der hat mir gesagt, dass genau sowas er oft sieht, dass die Kinder dann halt zwar gut intubiert wurden, es hat alles geklappt. Auf Nachfrage sagen dann die Kollegen, die das Kind übergeben, ja, es lief auch alles unproblematisch während der Fahrt. Aber wenn er dann den ersten Blutdruck sieht und guckt, wie das Kind aussieht, dann denkt er sich, naja, wahrscheinlich ist deine Papierkurve auch ein bisschen geschummelt gerade. Ne?
Die 10 N's sind nicht die B-Note, ne?
Nee, sind nicht die B-Note, das ist essentiell einfach, dass das gut befolgt wird. Ja. Also das macht ja nochmal deutlich, wie komplikativ eine Notfallnarkose sein kann beim Kind.
Ja, schön, dass du es nochmal gesagt hast. Und wenn ihr die 10 N's nachlesen wollt, dann könnt ihr den Link direkt auf unserer Homepage finden, www.kinderanästhesie-talk.de. Da habt ihr links oben das Pulldown-Menü, das ihr öffnen könnt. Und wenn ihr da ein bisschen runter scrollt, dann seht ihr den Link SafeTots. Wenn ihr darauf geht, dann kommt ihr zu der Initiative Safe Anesthesia for Every Child und da findet ihr dann unter Professionals verschiedene Links und bei dem Reiter Quality findet ihr den 10 N's, da könnt ihr drauf gehen und da sind die alle schön aufbereitet. Also eine sehr schöne Seite.
Wirklich.
Und wenn ihr schon mal bei unserer Seite seid, dann wird euch auffallen, dass es ein neues Untermenü gibt und zwar Veranstaltungen. Wir sammeln Veranstaltungen mit Bezug zur Kindermedizin für das kommende Jahr, damit ihr mal so eine Übersicht habt, was für Fortbildungsveranstaltungen kann man denn besuchen, wo kann man sich noch anmelden. Und da gibt es jetzt 2 Dinge zu sagen. Erstens, geht da hin und guckt euch das an. Also, da sind schon so ein paar Veranstaltungen drauf. Und zweitens, wenn ihr irgendwas habt, wenn ihr einen Workshop habt, wenn ihr ein Symposium habt oder jemanden kennt, der es ausrichtet und das fehlt noch auf der Seite, schreibt uns an. Wir verlinken das dort. Und idealerweise gebt ihr uns auch noch gleich die Rechte dazu, euer Logo benutzen zu dürfen, wenn ihr die Rechteinhaber seid. Schaut einfach mal vorbei und guckt, wo man sich im nächsten Jahr hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Ausland so kindermedizinisch fortbilden kann.
Schön, finde ich mal gut. Wir werden sozusagen das Zentrum der Kinderanästhesie in Deutschland.
Das ist das Ziel, ganz genau. Und nicht weniger.
Ja, okay. Ich habe noch eine kleine Anekdote vielleicht zu Kindernotfällen im Rettungsdienst, weil ich kurz nach Veröffentlichung der Folge mit Kollegen im Rettungsdienst darüber gesprochen habe. Da hat mir jemand erzählt, dass er ein 2-jähriges Kind hatte, das Tramal verschluckt hat. Das hatten die Eltern irgendwie zu liegen gehabt und hat das Kind einfach so genommen. Es war Tramal Retard. Ja, die wurden gerufen und das Kind war quietschfidel und haben das mitgenommen, weil die dachten, naja, wir wissen ja nicht, was jetzt passiert. Mhm. Und tatsächlich ist es auf der Fahrt eingeschlafen. Und dann dachte ich mir so, ja super, hat das ja schon mal gleich eine Sedierung bekommen.
Haben wir Zugang gelegt in der Sedierung?
Zugang gelegt und also es war dann wahrscheinlich in der Klinik, wo es einen Zugang bekommen hat, aber ich dachte mir, das ist so ein dankbarer Notfall.
So. Ist mal einer ohne Stresslevel, ne?
Ja, das ist auch nicht hypoxisch geworden oder so, das nicht. Mhm. Ne? Das fand ich.
Okay, kommen wir zu unseren Spenden. So, jetzt müsst ihr stark sein. Also wir haben jetzt tatsächlich 2 Monate Pause gehabt mit der Aufzeichnung und das heißt, die Spendenliste ist enorm lang, was uns natürlich sehr freut. Das führt aber dazu, dass wir jetzt unmöglich auf alle Anmerkungen, die ihr mitgeschickt habt, eingehen können. Wir danken euch sehr für die Vielzahl der Spenden, über die Großzügigkeit der Spenden und auch über die teilweise Regelmäßigkeit der Spenden. Vielen lieben Dank dafür. Und damit das jetzt hier nicht zu viel Raum einnimmt, haben wir die Namen in Fünferpaketen zusammengeschnürt und werden jetzt einfach mal durch die ganzen Namen durchgehen.
Los geht's. Wir danken Hanna, Magnus, Julia, Katharina und Ellen.
Johannes, Lukas, Dortje, Anne und Friederike.
Dana, Kuno, Heike, die Heike, sagen wir jedes Mal, Stefan, der Stefan und Alexander.
Nils, Marie-Charlotte, Hilke, Michael, Britta, Christine.
Judith, Kilian, Andrea, Philipp und Samuel.
Nadine, Marco, Alexis, Markus und Viktoria.
Dann danken wir noch Diana, Heike, Jennifer, Rivat und, ich hoffe, jetzt sage ich den Namen richtig, Shari Clea.
Lea, Fabian, Daniel, Benedikt und Anja.
Alexander, Thomas, Julia, Guido und Stefanie.
Dann Ben, Reiko, Ansgar, Barbara und Lars.
Maximilian S. und Maximilian Sch. Genauso wie Raffaela, Stefanie, Stefan und Sören.
Nathanael, Jens, Katrin, Anke, Konstanze.
Katharina, Flora, Christina, Elisabeth und Simone.
Dirk, Martin, Christine, Frank und noch ein Stefan.
Mirko, Tim, Lars und Magnus. Euch allen danken wir von ganzem Herzen. Das ist eine hohe Anerkennung von euch. Ich kann es gar nicht beschreiben, ich kriege fast schon Tränen in den Augen, weil etwas so Schönes entstanden ist durch dieses Projekt und wir das weitermachen können. Das ist, bedeutet mir sehr, sehr viel. Das ist eine hohe Anerkennung. Also vielen, vielen Dank.
Pünktlich zu Weihnachten, der Kinder-Anlässe-Talk ist komplett finanziert. Und das führt auch dazu, dass wir Wort gehalten haben und unseren Überschuss, den wir jetzt durch den letzten Spenden-Hurricane bekommen haben, an gemeinnützige Organisationen gespendet haben. Also es ging an die Kinderclowns der Uni Kiel 250 Euro, an die Björn-Schulz-Stiftung 250 Euro und wir nehmen noch ein weiteres Projekt auf, und zwar die Kinderschutzengel e.V. Die haben nämlich wie jedes Jahr ein Weihnachtspäckchen-Aktion, wo sie Kindern, die über die Weihnachtsfeiertage und in der Vorweihnachtszeit stationär liegen, kleine Geschenke machen, die auf den Stationen besuchen und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auch die haben von uns 250 Euro bekommen. Warum? Das wiederum ist zurückzuführen auf zwei wunderbare Künstler, und zwar Gerrit Schmidt-Voss und Ozan Ünal, die ihr vielleicht von den Namen her nicht kennt, aber ihr kennt ihre Stimmen, denn sie sind die Synchronsprecher von Dr. Sheldon Cooper und Dr. Leonard Hofstetter von der Big Bang Theory. Und die beiden haben sich mit uns den Spaß erlaubt, unser Jubiläumsintro aufzuzeichnen. Herzlichen Dank dafür, das hat riesig viel Spaß gemacht und uns sehr gefreut, dass ihr ja diesen Spaß mit uns mitgemacht habt. Und als Gage wollten sie natürlich nichts, und wir haben aber dann uns überlegt, wie können wir uns dankbar zeigen, und haben gesagt, hey, spendet doch was an die Kinderschutzengel, die liegen uns am Herzen, und damit sind sie auch bedacht worden. Also vielen lieben Dank euch beiden, 250 Euro an die Weihnachtspäckchen-Aktion der Kinderschutzengel e.V. sind schon überwiesen.
Genau, das bedeutet jetzt aber auch, dass wir wieder blank sind. Es geht weiter mit dem neuen Jahr, es kommen bald die ersten Rechnungen, dass wir würden uns nach wie vor über Spenden freuen. Rekursion, ne, hatten wir ja schon gerade im Intro gehabt, da ist es wieder. Und wir haben uns jetzt auch was dabei gedacht. Wir möchten eure Motivation weiterhin fördern, uns zu spenden auch. Natürlich mit unserem tollen Talk. Aber auf der anderen Seite möchten wir jeden siebten Spender, der mindestens 7 Euro gespendet hat, einen unserer legendären Kinderanästhesie-Talk-Tassen schenken.
Genau, und zwar jeder siebte. Also es ist nicht nur der siebte, sondern alle 7 Spenden wird der Spender oder die Spenderin eine Tasse geschenkt bekommen. Und die werden wir auch hier nennen, damit das hier schön transparent ist, in der nächsten Folge.
Genau.
Und die Aktion läuft noch bis zum 31. Januar 2023. Also wer uns bis zum 31. Januar einen Betrag ab 7 Euro spendet, hat die Chance von 1-7 von uns als Dankeschön eine der legendären Talk-Tassen geschenkt zu bekommen.
Das erste Zertifizierungspasswort lautet 6733. Ich wiederhole, 6733.
Steigen wir gleich voll ein ins Thema.
Lass uns über Bier reden.
Ach, das ist eine sehr gute Idee, obwohl ich ja eigentlich eher der Weintrinker bin. Aber bitte, erzähl mir was von Bier.
Ja, aber du hast wahrscheinlich eine Verwechslung im Kopf. Wir reden nämlich über August Bier. Weißt du, wer August Bier war?
Ich kenne den Bierblock, der auf ihn zurückgeht, bestimmt, oder?
Ja, genau. Der Bierblog geht auf Professor Dr. August Bier zurück. Und warum erwähne ich das hier? Der hat die Versuche über die Kokainisierung des Rückenmarks gemacht Und zwar an der Königlichen Chirurgischen Klinik zu Kiel.
Der war Chirurg. Ja. Und Kieler.
Und Kieler.
Ja, früher, ne? Das haben wir alles selbst gemacht. Die Anästhesie haben wir alles selbst gemacht.
Richtig.
Alles. Braucht man keine Anästhesisten.
Nee, brauchte man nicht.
Oder die Schwestern haben es gemacht.
Und irgendwann mussten das doch dann irgendwelche Leute ausbaden, ne?
Ja, richtig. Ja. Und seitdem es Anästhesie gibt, können die richtig geile Sachen operieren, ne? Aber gut, das nur am Rande.
Ich habe den Auszug gesucht aus dieser Arbeit, die über die Kokainisierung des Rückenmarks, und ich fand, das ist wirklich lesenswert, muss man dazu sagen. Das findet man auch frei im Internet. Vielleicht können wir es sogar verlinken. Und der dritte Patient, an dem er die Versuche gemacht hat, war ein 14-jähriger Knabe. Das war am 20. August 1898, also über 120 Jahre her. Und er hat das so beschrieben, dass er dann eine Kokainlösung genommen hat, sie irgendwie um das Rückenmark eingespritzt hat. Und dann hat er geschrieben, der sehr ängstliche Kranke jammerte während der Operation und behauptete, Schmerzen zu haben, ließ sich aber alle Eingriffe ohne jeden Abwehrversuch gefallen, sodass er wahrscheinlich keine Schmerzen gefühlt habe.
Also so ein Simulant.
Ja, genau. Und dann am Ende stand noch, Sensibilitätsprüfungen konnten bei dem beschränkten und unzuverlässigen Knaben, welcher fortwährend jammerte, nicht vorgenommen werden.
Oh Gott.
Ja. Oh je. Ja. So war das damals.
Möchte man nicht dabei gewesen sein, oder? Man kann sich echt schon vorstellen. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Also dieser Junge hatte keine Schmerzen. Punkt.
Ja, das klingt noch so, als ob da noch der Satz fehlen würde. Und am liebsten hätten wir noch einen gescheuert, damit er nicht aufhört zu jammern.
Ja. Oh je. Ein Wunder, dass sich danach die Regionalanästhesie doch durchgesetzt hat irgendwie, oder?
Ja, hat ja wahrscheinlich auch geklappt dann mit ein bisschen Spezifizierungen und so weiter. Naja, hat sich ja weiterentwickelt. Und heute, 2022, ist eine Regionalanästhesie ja kaum wegzudenken, oder?
Nicht mehr wegzudenken. Es ist moderne Medizin. Wir machen mit Regionalanästhesien kluge Narkosen.
Was meinst du damit?
Ja, also wie meine ich das? Also ich halte es für klug, wenn man sich das Beste aus beiden Welten für seine Narkose zusammensucht. Oder vielleicht noch einen Schritt zurück, wenn man sich für eine der beiden Welten entscheidet, je nachdem, was das Beste für dieses Kind, das Spezielle, das ich gerade behandle, ist. Ich denke da an unsere erste Folge, die Demo-Folge Amis Frühchen, wo du berichtet hast von einem Fall, einem ehemaligen Frühgeborenen zur Leistenhirnanatomie, wo du dich bewusst gegen die Vollnarkose und nur für die Regionalanästhesie im Standalone-Verfahren entschieden hast, eben aus verschiedenen Gründen. Vielleicht erzählst du noch mal zwei Sätze dazu für all diejenigen, die das nicht gehört haben.
Das war ja ein Kind, das eine Leistenhirnatomie bekommen hat, wie du es gesagt hast. Das war ein ehemaliges Frühchen. Ich glaube, es war jetzt in der, ich weiß nicht mehr, irgendwas zwischen 40. und 50. postkonzeptioneller Woche. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich ehemalige Frühchen betäube, also eine Vollnarkose mache, dass sie sich unheimlich schwer tun, dann wieder an die Spontanatmung zu kommen. Ja, sie haben danach immer dieses Bradykardie-Apnoe-Syndrom, erst recht, wenn man viele Medikamente, also vor allem Opiate gegeben hat, da reicht ein Hauch von diesen Medikamenten. Ja, und das ist mal so ein so lästig. Ne? Da dauert die OP vielleicht 15 Minuten, 20 oder so. Aber die Ausleitung halt bis zu einer Stunde, und das kann nicht sein. Und das wollte ich halt unbedingt vermeiden, und da habe ich mich dann dafür entschieden, bei diesem einen Kind einen Kaudalblock zu machen, mono, und ein bisschen das Kind anzusedieren. Ja, es hat wunderbar geklappt.
Wir sind kritisiert worden damals dafür, ne, dass wir sozusagen jetzt Versuche an Kindern machen. Aber nein, dem ist das ganz so gar nicht so. Ne? Du hast dich im Vorfeld schon genau erkundigt und hast auch Studien zu Rate gezogen.
Ja genau, es war absolut gar nicht ein Experiment am Kind. Also ich habe das natürlich auch im Vorfeld alles mit den Eltern besprochen und mit den Chirurgen, es war alles abgeklärt. Und im Laufe des letzten Jahres haben wir auch von vielen Kollegen das Feedback bekommen, dass die es genauso machen, dass es deren Standard ist. Für uns ist es halt kein Standard gewesen. Und genau die Studie, auf die du dich beziehst, das ist diese Cochrane-Analyse aus dem Jahr 2015. Genau, 2015. Und da hat man analysiert, was besser sei, eine Regionalanästhesie oder eine volle Anästhesie. Allgemeinanästhesie bei Neugeborenen oder Frühgeborenen, die eine Herniografie, also Herniotomie, brauchen sollen. Man muss dazu sagen, es gibt wenig Daten und wenig Studien, die das untersucht haben, aber die wenigen, die es gibt, die zeigen, dass Kinder eine geringere postoperative Apnoe haben, wenn sie eine spinale Anästhesie bekommen haben, im Gegensatz zu einer Allgemeinanästhesie.
Ja, und genau das ist das. Man sucht sich man wählt die beste der beiden Welten. Und für ehemalige Frühgeborene sind Vollnarkosen für Herniotomien jetzt nicht unbedingt das beste Verfahren. Hinsichtlich natürlich nur des postoperativen Apnoe-Risikos. Ne?
Genau. Wie gesagt, andere Kollegen, die uns auch geschrieben haben, haben gesagt, dass sie es immer so machen. Ne? Und die haben das noch viel mehr perfektioniert. Also so im Sinne von Dimmen des Lichts im Saal, vorher das Kind noch irgendwie mit Zucker beruhigt und müde gemacht. Also so, das kann man wirklich perfektionieren.
Ja, kluge Narkosen halt, ne?
Kluge Narkose, genau.
Und der nächste Schritt ist, wie ich anfangs gesagt habe, sich das Beste aus beiden Welten zusammenzusuchen. Also wenn man Regionalanästhesie mit einer allgemeinen Anästhesie kombiniert, dann kann man die allgemeine Anästhesie viel flacher fahren. Also vielleicht eine bessere Analgosedierung machen für irgendeinen urologischen Eingriff, der auch mit einer Kaudalanästhesie begleitet wird. Also wenn ich Opiate spare, dann reduziere ich natürlich auch die unerwünschten Opiatnebenwirkungen. Ich denke da jetzt so natürlich an Sedierung oder Apnoe, Bradypnoe, an die postoperative Übelkeit oder das postoperative Vomiting in Children, das POVOC, Obstipation, Coitus. Bitte?
In Children?
In Children, nicht on Children.
Also ist doch POVOC. Nicht, heißt das O nicht on Children?
Das O gehört zum Vomiting, glaube ich.
Ach so. Na gut, dass wir es nochmal geklärt haben.
Gut, dass wir es geklärt haben, genau. Und die Kinder, die erwachen, also das ist jetzt ein Erfahrungswert, die erwachen auch sanfter und sind auch viel schneller zu spontanisieren.
Ja, während die Hautnacht noch gemacht wird, da werden die schon vielleicht ein bisschen wacher. Muss man, das fordert so ein bisschen Feingefühl, dass man es nicht halt zu früh dann auch wiederum ausmacht, die Narkose. Ne?
Ja, aber der Schmerzreiz ist zum Ende der OP mit der Hautnaht durch den Kaudalblock, durch einen gut sitzenden Kaudalblock komplett abgedeckt. Also die Kinder, die kriegen nichts mit. Das heißt, man kann sie spontanisieren, man kann sie sogar schon ausleiten. Das ist überhaupt gar kein Problem. Man muss sich nur sicher sein, dass die Kaudalanästhesie auch funktioniert. Ich meine, ich möchte jetzt keine Lanze für schnelle Wechselzeiten brechen, überhaupt nicht. Also wir haben ja auch schon mal geklärt, dass der finanzielle Druck überhaupt nichts in der Kinderanästhesie zu tun hat. Wir geben den Kindern das, was am wertvollsten ist im Krankenhaus, nämlich die Zeit. Wir nehmen uns die Zeit. Unsere Vorgesetzten müssen uns die Zeiten zur Verfügung stellen, das ist gar keine Frage. Aber es ist eine Argumentationshilfe den Chirurgen gegenüber, finde ich. Wenn ich sage, okay, ich brauche jetzt für die Kaudalanästhesie eine Viertelstunde, dann hole ich die am Ende der OP wieder raus. Und damit ist es sozusagen ein Plus-Minus-Null-Spiel. Und damit kann der Chirurg nicht sagen, er schafft dann ein Programm nicht, wenn ich mich da in Regionalanästhesie verspiele. Und außerdem brauchen das sowieso nicht die. Wir haben ja nie Schmerzen. Kann man auch anders behandeln, die Schmerzen.
Ja, genau. Mit Paracetamol am besten. Das war ironisch gemeint übrigens. Naja, aber genau, also die 15 Minuten, die wir investiert haben, die sind nicht nur für den Aufwachraum wichtig, sondern auch darüber hinaus. Ne? Wenn der Chirurg dauernd auf Station laufen muss, weil er irgendwie Medikamente ansetzen muss, weil die Kinder immer noch Schmerzen haben, dann ist auch nichts gewonnen. Ne? Und am Ende werden wir auch im Aufwachraum bewertet, wir als Kinderanästhesie-Team oder Anästhesie-Team oder als Chirurgen. Und wenn dort das Kind unzufrieden ist, dann ist es halt unzufrieden.
Das bringt uns gleich zum nächsten Punkt. Unzufrieden. Unzufriedenheit drücken Kinder ja in der Regel nicht dadurch aus, dass sie sagen, also ich bin unzufrieden mit Ihrer Leistung, Herr Doktor. Die sind unruhig. Die sind unruhig bis agitiert. Und das ist jetzt ein interessanter Punkt, denn es gibt ja eine Leitlinie, eine S2E-Leitlinie zur Prävention und Therapie des pädiatrischen Emergence Delir. Die ist zurzeit in der Überarbeitung. Aber die haben Schmerzen als einen Trigger für Unruhe und Delir identifiziert. Und die positionieren sich in ihrer Leitlinie ganz klar pro Regionalanästhesie und sagen, dass solche Verfahren, also regionalanästhesiologische Verfahren, supplementär eingesetzt werden sollen, falls keine Kontraindikation bestehen, weil sie geeignet sind, die Inzidenz für postoperative Unruhe und Delir zu reduzieren.
Böse Zungen sagen ja auch, Delir gibt's gar nicht, das sind immer nur Schmerzen.
Naja, es ist das Erste, an das man denken muss. Delir gibt's schon, ne? Also
es ist sehr überspitzt gesagt und es ist sicherlich auch falsch in dieser Aussageform, aber richtig ist, dass Schmerzen ausgeschlossen werden sollten. Ne? Und so ist ja auch dann der Handlungsflow in der Leitlinie gegeben, dass man erstmal Schmerzen ausschließen sollte. Und wenn man erst gar nicht dazu kommt, dass die Kinder Schmerzen haben, dann ist ja viel gewonnen einfach, ne?
Das ist meine Beobachtung im Aufwachraum. Wir haben natürlich auch unruhige Kinder und in seltenen Fällen auch mal ein delirantes Kind im Aufwachraum. Meine Beobachtung, und das ist jetzt subjektiv gefärbt natürlich, nicht signifikant, aber ich finde, dass die Kinder, die eine inhalative Anästhesie hatten, eher dazu neigen. Und ich kann mich an kein Kind erinnern, das eine gute regionale Anästhesie hatte, das im Aufwachraum unruhig war. Die schlafen, die kommen schlafend in den Aufwachraum, die wachen auf, die kriegen einen Schluck zu trinken und die werden verlegt.
Genau, ich sehe die meistens gar nicht mehr dann. Gebe das Kind ab, mache den nächsten Punkt und wenn ich wiederkomme, ist das erste Kind schon weg. Und frage dann noch so höflich nach, ob alles gut gegangen ist. Gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Jetzt haben wir über das Delir gesprochen, aber wie sieht es eigentlich mit Schmerzen aus? Senkt denn wirklich auch eine regionale Anästhesie den Schmerzmittelbedarf? Und da gibt es schon viele Hinweise dafür, dass es so ist. Also wir haben mal eine Studie rausgesucht, die wir auch dann hier vernetzen können, in der zum Beispiel ein Tablock verglichen wurde gegenüber einem Placebo.
Also Tablock ist Transversus Abdominis Plain Block. Ja, also sehr wo gut. in die Schicht zwischen dem schrägen und dem inneren Bauchmuskel, in dem die interkostal-subkostalen Nerven und der ilioinguinalis iliohypogastricus verlaufen, infiltriert wird als Compartment-Block und dort diese Nerven halt blockiert. Nur mal so am Rande.
Genau. Oder um es kurz zu sagen, die Bauchwand wird betäubt. Und diese Studie hat mal geschaut, eben Bauchwandbetäubung mit Ropivacain versus Placebo, also wahrscheinlich Natriumchlorid. Und die haben dann als Endpunkt gemessen den Morphinverbrauch. Na, da sieht man, dass es keine deutsche Studie war. Die kommt aus Irland, die wir hier rausgesucht haben, die wir, wie gesagt, verlinken. Und man konnte sehen, dass sich der Morphinverbrauch postoperativ bei Appendektomien halbiert hat, fast. Na, das ist ziemlich viel. Also es macht einen Unterschied, ob man einem Kind 20 Morphin gibt, Milligramm im Schnitt oder nur 10. Ja, und dann sind wir wieder dort bei dem, was du vorhin gesagt hast, weniger Juckreiz, weniger Übelkeit, weniger Apnoe, Bradypnoe und so weiter und so fort. Ne? Das ist einfach effizient und gut.
Und wir verlinken noch eine Studie aus Indien, Comparison of Ultrasound Guided Transversus Abdominis Plane Block versus Local Infiltration during Pediatric Laparoscopic Surgeries. Also da ist ja so allgemein alles mit nicht nur Appendektomien, da waren auch andere Eingriffe mit inkludiert. Und die haben zwei Gruppen, einmal die Local Group und die TAP Group. Und die haben geguckt, welche Patienten intraoperativ und postoperativ Rescue-Opioide brauchten. Und das ist relativ eindrucksvoll. Also erstens ist es signifikant und zweitens haben wir hier in der Group L 38 Kinder versus 5, die intraoperativ noch Opiate gebraucht haben und 30 versus 8, die postoperativ Rescue-Medikationen erhalten haben. N gleich 92, glaube ich. Also ist schon wirklich signifikant, dass der TAP-Block den intraoperativen als auch den postoperativen Opiatbedarf reduziert.
Ja, diese und ähnliche Studien können wir fast für jeden Block rausfinden. Also wenn wir jetzt genau suchen, dann findet man was zum Caudal-Block, zum Axplex und so weiter und so fort. Würde ich mal meine Hand ins Feuer legen, ohne dass ich jetzt alle 20.000 Studien gelesen hätte, aber ich wette, das wird meistens rauskommen.
Ja, ich würde das auch gefühlt so sagen.
Oder zumindest keine Unterlegenheit haben. Ne? Ja, also jetzt haben wir so ein paar Sachen zusammengefasst, aber dann haben wir natürlich auch noch das, was du auch schon angedeutet hast, die schnellere postoperative Recovery, die Erholung. Ne? Die sind schneller da und können schneller trinken und wieder was essen. Die sind wahrscheinlich kürzer im Aufwachraum, wie wir es gerade genannt haben. Auch das operative Ergebnis ist möglicherweise weniger gefährdet. Wenn ein Kind ruhig ein Verband auf dem Platz hat, wo es hin soll und sich das nicht abzuppelt, weil es sich dauernd jucken und kratzen möchte, dann ist der Verband einfach drauf, die Wunde bleibt steril und es gibt keine postoperativen Komplikationen. Es ist ja schon eine Komplikation, wenn das Kind den Verband abreißt, für meine Empfinden. Ne?
Liebe Chirurginnen und Chirurgen, auch das ist etwas, was euch interessiert.
Mal gucken, ob ein Chirurg oder eine Chirurgin uns hier zuhört und uns ein Feedback schreibt.
Und was du schon gesagt hast, die gute Dynamik zwischen Eltern und Kind. Ne? Also wir werden im Aufwachraum bewertet und wenn ein Kind schläft, aufwacht, Schluck Wasser trinkt, zufrieden ist und auf die Station geht, dann ist das sozusagen eine Punktlandung. Ne? Und ich beobachte das umgekehrt, wenn die Kinder unruhig wach werden, dann sind die Eltern häufig überfordert, weil sie ihr Kind nicht trösten können, weil sie sagen, ich erkenne mein Kind nicht wieder. Ja, die finden eben keinen Zugang zu dem Kind und denken, Himmel weiß, was wir mit diesem Kind im OP angestellt haben. Ich komme mir immer ziemlich blöd vor, wenn ich neben solchen Eltern stehe, weil ich immer das Gefühl habe, die gucken mich an, als ob ich der letzte Depp sei und überhaupt keine Ahnung habe von dem, was ich tue. Also das wirkt einfach nicht professionell, wenn man sowas macht. Ne? Ja. Und mit einer Regionalanästhesie lässt die sich ziemlich zuverlässig vermeiden.
Ja, denken wir das auch mal ein Stück weiter. Wenn wir Kinder haben, die nochmal wiederkommen müssen für eine OP, ne? Dann ist es ja wichtig, dass sie mit einer guten Erfahrung aus der letzten rausgegangen sind, ne? Also schmerzfrei. Und Kinder, die schmerzfrei aufwachen, die haben weniger Angst und weniger Stress, wenn sie zu Folgeangriffen kommen, weil sie die Erfahrung gemacht haben, ist ja alles gut gegangen. Ne?
Genau.
Also die haben dann weniger Ängstlichkeit, Albträume und wir wissen auch, dass eine perioperative Angst auch einhergeht mit so negativen Nebenwirkungen wie nächtlichen Wiedereinnässen. Das ist ja relevant für Kinder. Also es sind so Nebenwirkungen, die wir sehen außerhalb der Klinik. Also die sehen wir halt eben nicht mehr, aber die passieren außerhalb der Klinik. Ne?
Die kriegen wir vielleicht auch gar nicht berichtet, ne? Weil die Eltern das einfach so als, naja, es ist ja operiert worden, es war im Krankenhaus und so und abtun. Ne? Aber wenn die wirklich wieder Albträume haben, wieder Einnässen, vielleicht auch dann häufig Bauchschmerzen und nicht in die Schule gehen, also die Gesamtentwicklung verändert sich oder ich will nicht sagen, nimmt einen Schaden. Aber
doch, ich würde schon sagen, das ist ein seelischer Schaden, das ist eine seelische Narbe, die wir möglicherweise setzen, wenn wir es nicht gut gemacht haben. Und gut machen heißt eben eine schöne Schmerztherapie, unter anderem mit einer Regionalanästhesie.
Genau.
Ja, jetzt haben wir schon viele Aspekte benannt, weswegen wir glauben, dass Regionalanästhesie wichtig ist und klug
einer
ist
bei Kindern. Einer fehlt noch, finde ich, ein ganz wichtiger.
Na, was fehlt noch? Was haben wir vergessen?
Ich denke so an die Schmerzphysiologie, also Schmerzgedächtnis, ja. Stichwort.
Okay, stimmt. Genau, Ausbildung an das Schmerzgedächtnis ist, ne? Dass man sozusagen die Synapsen gar nicht erst trainiert, Schmerzen zu empfinden. Und wenn man das gut unterbindet, auf einer frühen Ebene, auf neuronaler Ebene, dann hat man möglicherweise für die Zukunft auch wiederum gewonnen. Aber jetzt haben wir das, glaube ich, zusammengefasst. Ne? Wir haben diese schmerzphysiologischen Aspekte, wir haben so soziale Aspekte benannt, wir haben das Delir benannt, wir haben die Schmerzen benannt, wir haben auch so ja da benannt, dass es spezielle Risikogruppen gibt, möglicherweise, die davon profitieren, wenn man eine gute Regionalanästhesie macht. Also eigentlich haben wir doch jetzt ein Plädoyer für die Regionalanästhesie gemacht.
Absolut. Und vor allen Dingen hast du es super zusammengefasst. Mann,
ah, danke toll. Schön.
Ja.
Genau, aber wie sieht's denn aus? Spiegelt denn dieses Positive, was wir jetzt gleich am Anfang schon gesagt haben, die Realität wieder? Wir haben eine Twitter-Umfrage gemacht, ne, Gordon?
Richtig. Oh, danke, dass du mich an mein Lieblingsmedium erinnerst. Warte mal, wo ist denn die Twitter-Umfrage? Die ist ganz oben.
Ne? Der Twitter-König, Gordon. Nur mal kurz am Rand gesagt, also wir haben beide einen Account und wir twittern beide mal abwechselnd, aber Twitter ist eher so Gordons Domäne, weil seine Augen leuchten, wenn er von Twitter redet.
Wie kommt's, dass ich das so an mich gerissen habe,
Armin? Alles gut. Ich weiß nicht, wie dazu sein Job hier. Ich mache die Grafiken und dies und du machst dann Twitter und alles schon okay so. Gut, aber erzähl mal von der Umfrage.
Okay, also ist klar, die Umfrage ist natürlich nicht repräsentativ. Wir wissen auch gar nicht, wer abgestimmt hat. Ne? Also von quasi Martin Jörg bis Omar Kasulke kann ja jeder abstimmen. Und deshalb sind die Ergebnisse natürlich auch wirklich nur mit Vorsicht zu genießen. Aber wir haben gefragt, wie macht ihr es? Regionalanästhesieverfahren bei Kindern, zum Beispiel Kordalblock, Tabblock, Peniswurzelblock. Macht ihr das immer, wenn es nur möglich ist? Oder nur bei ausgewählten OPs, eher selten oder gar nicht. Und tatsächlich haben weniger als die Hälfte geantwortet, dass sie es eigentlich immer machen, wenn es möglich ist. Und ein Drittel behauptet, sie würden es eher selten oder gar nicht machen. Und ich finde, das ist relativ wenig, wenn man sich die ganzen Vorteile anschaut, die wir jetzt gerade hier schon dargelegt haben, sind ein Drittel gar nicht und sonst nur die Hälfte ganz schön knapp.
Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass da verschiedene Aspekte eine Rolle spielen, ne? Ja, ich meine, ein wichtiger Aspekt ist sicherlich, dass es eine Kultur geben muss für Regionalanästhesie in einer Klinik. Das wird sehr unterschiedlich gelebt in den Kliniken. Dann ist es ja genau das, was du vorhin auch schon gesagt hast, dass es irgendwie Zeit kostet, es braucht eine gewisse Expertise, man muss es halt machen, vorleben, es muss auch dann funktionieren und dann irgendwie, es muss etabliert sein, ne? Und das ist halt nicht in jedem Fall gegeben. Ich glaube, gerade Unikliniken haben es ja sehr schwer, Regionalanästhesien zu etablieren, weil die halt große OPs haben, Vollnarkosen, lange OPs. Unblockbare OPs, also damit meine ich jetzt, wo schwierig ist, eine Regionalanästhesie zu machen. Und ich denke jetzt auch vor allem an die Erwachsenen, aber ne, das ist, glaube ich, sicherlich ein wesentlicher Aspekt. Und der zweite Aspekt.
Die Unikliniken, die haben natürlich auch ungleich mehr, das sind Zentren, die haben mehr Fälle, die haben natürlich die großen, aber die haben eben auch die kleinen. Und man muss jetzt einfach nur das wollen.
Naja, also dann hast du natürlich ein großes Kollegium auch, ne? Ob man dann die Expertise dann sozusagen gelegt bekommt, dass jeder das gleich gut kann, sei mal dahingestellt.
Ich glaube, das ist das Problem, ne?
Das ist das Problem, genau.
Und ein großes Team und das verteilt sich auf viele Schultern und
ganz genau,
ist die Pro-Kopf-Caseload dann wiederum gering.
Richtig, ne? Aber wenn ich mich daran erinnere, wie es war, als ich bei euch gearbeitet habe in Friedrichshain, wo ich dann in einer Nacht gefühlt 5 PDKs gemacht habe, dann habe ich eine hohe Expertise eben. Ne? Das wird dort gelebt, das ist normal dort einfach, das ist anders. Und genauso geht es ja auch anderen Kliniken, die vielleicht viel
nicht bei Kindern Handchirurgie übrigens, machen. Ne? Falls das missverständlich war, 5 PDKs pro Nacht, nicht bei Kindern, sondern in unserem Monsterkreissaal, ja? Ja. Der ist eine Geburtenmaschine.
Einer der größten, ne?
Ja. Ja.
Genau, nee, also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Aspekt, so logistische Probleme, jetzt ganz allgemein gefasst. Aber ein anderer Aspekt ist sicherlich die Sicherheit, das hört man ja auch häufig, oder sind Regionalanästhesie, die man kennt, überhaupt sicher? Oder
okay, also da sind wir jetzt ein Mythbuster, okay? Also da würde ich jetzt mal sagen, kramen wir mal in unserer Studienkiste und gucken, was so Handlungsempfehlungen und Leitlinien dazu sagen zum Thema Sicherheit, ja. Und ob wir irgendwelche Studien finden, die beweisen, dass eine Regionalanästhesie bei Kindern ein gefährliches Vorgehen ist.
Das ist witzig, weil wir am Anfang unseres Talks immer gesagt haben, oh, lass uns bloß keine Studien immer zitieren in unserem Podcast, jetzt machen wir es ja doch, ne, so richtig lehrerhaft. Aber ich glaube, wir machen es trotzdem lebhaft.
Aber wir müssen das schon tun. Ne? Also wir müssen ja beweisen, was wir erzählen.
Ja.
Sonst
ja.
Ist das nicht glaubwürdig.
Steigert unsere Credibility.
Und wir steigern unsere Credibility, indem wir die Handlungsempfehlung zur Regionalanästhesie bei Kindern vom wissenschaftlichen Arbeitskreis der DGRI mal zu Rate ziehen und was die dazu sagen. Und man wundert sich natürlich nicht, dass die Handlungsempfehlung sagt, dass ein Regionalanästhesieverfahren im Kindesalter sicher ist, wenn man den besonderen anatomischen, physiologischen, pharmakologischen und pharmakodynamischen Unterschieden Rechnung trägt.
Und ich finde diesen Zusatz aber so wichtig, ne? Wenn den physiologischen Besonderheiten und anatomischen und so weiter Rechnung getragen wird. Ich glaube, das ist ein wichtiger Zusatz und darauf werden wir bestimmt auch noch eingehen gleich.
Und ich würde sagen, lass uns noch mal ein bisschen uns steigern in unserer Credibility und jetzt nicht nur diese Aussage für bare Münze nehmen, dass sie sicher sind. Lass uns mal schauen, was so für Studien in den letzten Jahren veröffentlicht worden sind, die uns das noch mehr beweisen.
Du hast ja mal, glaube ich, auch in der Demo-Folge von einer Studie erzählt, in der Barbiturate epidural gespritzt wurden. Wo ist das denn her?
Die habe ich, die habe ich auch gerade aus diesem Grund wieder aufgemacht. Und zwar ist sie schon so ein bisschen älter. Die ist in Anesthesiology veröffentlicht worden im September 91 von Joel Gunter aus Missouri. Und der hat retrospektiv Daten erhoben aus 119 Zentren, 158.000 Kortalanästhesien, über 158.000. Genau genommen sind es 158.229. Und der hat Wahnsinn. Bei dieser bombastischen Zahl an Kortalanästhesien 17 schwere Komplikationen identifiziert. Zwei waren Spritzenverwechslungen und bei einer ist sogar tiopental epidural gespritzt worden.
Ja, das war das, ja.
Genau, richtig. Und es gab 17 Komplikationen bei 16 Kindern. Also ein Kind hat wirklich da hier geschrien. Und es waren eben hohe Spinalanästhesien, die Spritzenverwechslung, Rektumpunktion, Herzrhythmusstörungen, Hypotensionen. Gut, die müssen wirklich schon schwer gewesen sein. Krampfanfall und ein Herzstillstand. Ich könnte mir vorstellen, dass das Kind mit Herzstillstand auch in der Gruppe der Hypotension zu finden ist. Ja. Aber was haben wir nicht gesehen dort? Oder was hat Joel dort nicht gesehen? Nicht gesehen hat er Infektionen, epidurale Hämatome und es ist auch kein Kind verstorben. Unterm Strich kann man sagen, keine bleibenden Schäden. So viel zur Kortalanästhesie.
Ja, also einschränkend muss man sagen, es ist halt eine retrospektive Studie gewesen. Vielleicht haben die einfach nicht die Infektionen mit gemonitort. Ne? Das ist ja häufig so, dass ein roter Pickel nicht erwähnt wird im Dokument, in der Dokumentation. Limitation. Genau. Aber es gibt ja auch prospektive Studien, zum Beispiel aus 2020 von Claude Ecoffi. Das wurde in Pediatric Anesthesia veröffentlicht und da haben die über ein Follow-up über ein Jahr prospektiv eben geschaut, wie sich Regionalanästhesien bei Kindern verhalten. Und erstmal hat man so beschrieben, ungefähr ein Drittel aller Blockaden sind zentrale Blockaden bei Kindern. Bei Kindern unter 3 Jahren ist das Verhältnis von einer zentralen zu einer peripheren Blockade 1:1. Und hier wurden insgesamt 41 Komplikationen identifiziert bei 40 Kindern. Also auch hier hat ein Kind, es gibt also immer ein Pechskind, das mal 2 Komplikationen hat. Und häufiger haben wir Komplikationen, wenn es zentral gegeben wird als peripher. Ja, also neuroaxiale Verfahren sind in Anführungsstrichen gefährlicher als periphere Regionalanästhesien. Ja, und das waren so ähnliche Fälle, wie du sie auch in einer anderen Studie gesagt hast. Das waren neurologische Sensationen, glaube ich, wurde es beschrieben. Krampfanfälle eben auch als neurologische Störungen. Dann kardiale Arrhythmien. Also ich glaube, in dieser Studie gab es keinen Herz-Kreislauf-Stillstand, der beobachtet wurde. Aber unterm Strich, und das ist jetzt die Message, es gab keine bleibenden Schäden bei den Kindern, ja, die beobachtet wurden.
Und also die Komplikationsrate, ist ja schon auffällig, ist schon quasi um den Faktor 10 höher als bei Gunter. Aber Gunter hat ja eben einmal retrospektiv und nur die schweren. Und hier wurden eben alle Komplikationen identifiziert. Ja, genau. Ich denke, das ist sicherlich dadurch zu erklären. Hast du eigentlich mit Absicht darauf verzichtet, diese französische Kinderanästhesie-Gesellschaft näher zu benennen, aus der die Studie kommt?
Ja, die heißt ja irgendwie ADARPEF. Ich weiß gar nicht. Das klingt nicht so schön wie Wacker. Wacker klingt so Wacker, 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 aber je suis membre d'ADARPEF, das klingt irgendwie nicht so sexy.
Überhaupt nicht. Unaussprechlich. Aber gut.
Genau. Ja, und dann gab es noch einen drauf. 2018 hat noch Walker aus Amerika Daten veröffentlicht. Über 100.000 Blöcke wieder, die bei Kindern angelegt wurden. Auch hier wurden transiente neurologische Defizite gesehen in 0,024% der Fälle. Hier übrigens peripher genauso häufig wie axial. Also das war dann, da gab es keine Über- oder Unterlegenheit eines Verfahrens. Es gab sehr selten schwere systemische LA-Intoxikationen. Hautinfekte waren die häufigsten Infektionen, so haben die das noch so zusammengefasst. Gerade die Single-Shot-Injektionen hatten keine Infektion gemacht, nur Katheterverfahren machten Infektionen. Also das, so haben die es zumindest beschrieben. Und hier hatten sogar 2 Kinder einen Herz-Kreislauf-Stillstand gehabt in dieser Studie, in dieser Beobachtung. Und aber keiner, auch hier wieder, hatte einen bleibenden Schaden. Also es wurde dann gut behoben.
Schwere Lokalanästhesie-Intoxikation, ne? Aber extrem selten. Extrem selten. 0,0076%. Also wenn man sich überlegt, auf was für eine Menge an Regionalanästhesien wir mit diesen drei Studien allein schon zurückblicken. Ne? Tausende, Hunderttausende aus Netzwerken. Ne? Also das sind wirklich gute Daten. Und ja. Alle kommen zu dem Schluss, keine bleibenden Schäden und die Komplikationsrate ist gering.
Mhm. Aber vielleicht nochmal ein Aspekt, der noch wichtig wäre. Wann sind denn diese Komplikationen aufgetreten? Wurde das falsch gemacht oder hat man da Medikamente verwechselt, dass es zu diesen schweren Komplikationen gekommen ist? Also hat man da zum Beispiel die 0,75%ige Ropivacaine statt der 0,2%igen genommen? Das war auch tatsächlich in einigen Fällen der Fall, aber häufig hat man die üblichen Dosierungen genommen, also die normalen Standarddosen, und trotzdem kam es eben zu diesen Komplikationen. Also das ist wichtig, nochmal vielleicht an der Stelle zu betonen, zumal wir in der Handlungsempfehlung gesagt haben, oder du hast es ja vorhin zitiert, die sind sicher, die regionalen, das sind die Verfahren, wenn man den besonderen anatomischen, physiologischen, pharmakologischen und pharmakodynamischen Unterschieden Rechnung trägt. Ne?
Ja, aber an was denken die denn, wenn die schreiben, dass man den Besonderheiten Rechnung tragen muss?
Also ich kann mir damit vorstellen, dass gerade die kleineren Kinder eine verminderte Transportkapazität haben von den Lokalanästhetikern. Ne?
Du hast natürlich eine höhere wirksame Menge an Lokalanästhetikum.
Die dann dort wirken kann, wo sie nicht wirken soll, am Herz und am ZNS. Genau, und dazu kommt natürlich noch das, was wir schon in den ersten 2, 3 Folgen gesagt haben. Kinder sind keine kleinen Erwachsene. Das HZV ist relativ höher. Ne? Das heißt, die An- und Abflutung von Medikamenten ist schnell. Also wenn man ein Lokalanästhetikum irgendwo injiziert, dann wird das auch schneller resorbiert als bei Erwachsenen im Verhältnis. Mhm. Und dadurch hat man auch, gelangt auch mehr Lokalanästhetikum in einer kürzeren Zeit ins Blut. Und wenn wir
die
dann
Peaks
gleichzeitig
sind höher, ne?
Ja, die Peaks sind höher, genau. Und wenn man dann gleichzeitig eine niedrige Transportkapazität hat, dann kommt er schnell zu einer erhöhten Konzentrationen an freien LA, Lokalanästhetikum, die dann wiederum eine Komplikation verursachen können.
Plus unreife Blut-Hirn-Schranke, vielleicht haben die deshalb auch so relativ häufig Krampfanfälle. Das heißt, je kleiner das Kind, desto unreifer eben die Barriere und deshalb kann eben auch so ein Lokalanästhetikum eben in höherer Konzentration im ZNS vorliegen und da eben Probleme bereiten.
Genau, ich glaube, das sind so jetzt die größten Schlagwörter zum Thema Besonderheiten in der Kinderanästhesie. Ja, und dann kommt noch ein letzter Aspekt dazu, der mir gerade einfällt. Der Abbau ist natürlich auch verzögert.
Also auch das führt eben zu einem verzögerten, ich sag mal, Abfluten dann, ne?
Genau. Also so ein Stau quasi auf hohem Niveau. Ja, das sind so die Probleme eben, die Kinder so eben haben.
Und was leitet sich dann für eine Konsequenz für uns ab? Machst du da was anders bei den Kindern als bei den Erwachsenen?
Ja, tatsächlich. Also ich würde, also grundsätzlich erstmal würde ich mir bei jedem Kind die Maximaldosierung des Lokalanästhetikums, was ich insgesamt geben kann, berechnen vorher. Dann weiß ich, diese Schwelle darf ich nicht überschreiten. Mhm. Und bei Kindern, die unter 5 Kilo wiegen, mache ich nochmal eine Sicherheitsbarriere extra dazu. Dann gehe ich nochmal runter mit der Grenze.
Ich mache das genauso wie du. Und ich mache das so, dass ich bei Compartmentblöcken, also überall, wo große Resorptionsflecken sind, auch nochmal ein paar Prozent abrechne. Ja? Mhm. So ja. 20% weniger in der Gesamtsumme.
Genau. Ja, ich glaube, das ist klug. Ja, weil, wie du schon sagst, große Resolutionsfläche, hohe Peaks. Und es gibt auch eine Studie, glaube ich, die kann ich jetzt nicht zitieren aus dem Kopf, die meine ich mal gelesen zu haben. Da ging es darum, wie hoch ist denn die LA-Konzentration im Plasma dann wirklich sozusagen. Da wurde das gemessen, einfach nach bestimmten Injektionsverfahren. Und man hat auch gesehen, dass gerade bei Kaudalanästhesie man schon in einen Bereich kommt, der über den toxischen Bereich hinausgeht. Ne? Also das passiert schon, aber meistens ist es halt subklinisch auch. Also wahrscheinlich ist das ein hoher Graubereich, in dem wir auch oft arbeiten, ne? Zum Glück geht das oft gut.
Ja, das darf man nicht unterschätzen. Ne? So eine Epiduralanästhesie ist es doch eine ganze Menge Volumen, die wir dort hineingeben. Und es ist halt auch sehr gut durchblutet, dieser ganze Bereich. Kann mir das schon gut vorstellen, dass das eine hohe Resorptionsrate hat. Ne?
Ja. Ja gut, jetzt haben wir ein paar Klammern aufgemacht. Und die fingen an, die Klammer, bei sind Kinderanästhesien sicher? Ich würde sagen, trotz dessen, dass wir gerade besprochen haben und trotz der Bedenken, kann man sagen, Regionalanästhesien bei Kindern sind sicher. Sie führen selten zu Komplikationen. Man muss halt nur ein bisschen den Unterschieden bei Kindern Rechnung tragen, die wir jetzt gerade nochmal kurz erwähnt haben. Und vor allem wurden bleibende Schäden bisher nicht beschrieben. Bei korrekter Anwendung einer Regionalanästhesie.
Oder bei einem guten Risikomanagement. Das darf man ja auch nicht
oder
vergessen.
So. Genau.
Und ich glaube, das bringt uns zu einem Thema, das wir vielleicht jetzt an dieser Stelle hier mal anreißen sollten. Was machen wir denn bei einer Lokalanästhetika-Intoxikation?
Ja, also erstmal natürlich nicht mehr weiter injizieren. Ne? Falls noch ein Katheter liegt, sollte man natürlich die Zufuhr schleunigst reduzieren oder, also nicht reduzieren, sondern komplett abbrechen eigentlich. Das ist das Erste. Dann das Zweite, Sauerstoffgabe. Man muss Hypoxien vermeiden, um ein saures Milieu zu vermeiden. Und saures Milieu ist das Stichwort. Die Lokalanästhetika diffundieren schlechter aus ihrem Gewebe zurück, also sprich aus dem Herzen oder aus dem Gehirn, wenn das umgebende Milieu sauer ist. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass wir den Körper alkalisieren. Also lassen wir das Kind hyperventilieren. Also bei Erwachsenen würden wir das machen. Bei Kindern, das ist schwierig vielleicht, denen zu sagen, atmen wir jetzt
mal schneller. Oder zumindest Normoventilation.
Genau. Ne? Wenn die aber wach sind, ne, also wenn wir keine Vollnarkose gemacht haben, ist es schwierig, die zu animieren. Aber der Gedankentrieb sollte sein, milde Hyperventilation, Hypoxie vermeiden, Sauerstoff hoch. Dann muss man natürlich symptomatisch arbeiten. Ne? Wenn du zerebrale Krampfanfälle hast, dann gibst du zum Beispiel Antikonvulsiva, Midazolam, ist wahrscheinlich ein sehr gutes Medikament. Ja. Wenn du kardiale Arrhythmien hast, dann musst du die auch symptomatisch behandeln. Wir haben ja aus den Studien gesehen, dass es selten dazu führt, dass irgendwas hohergradiges passiert, aber im Zweifelsfalle behandelst du so, wie die ERC-Guidelines das sagen. Ne?
Genau, die unterscheidet sich überhaupt gar nicht. Ne? In der Regel haben wir ja nicht defibrillierbare Rhythmen, die wir in der Lokalanästhetika-Intoxikation sehen. Und damit beginnt sozusagen unsere Reanimation mit Sauerstoffgabe und Adrenalingabe. Ich glaube, das sind so die beiden Wirkstoffe, die hier einen hohen Stellenwert haben.
Ja. Ja, und dann, wenn es halt nicht geht, wenn das Kind wirklich reanimationspflichtig wird, dann reanimieren wir. Das ist ja eins der reversiblen Ursachen von den HAS und HITS. Intoxikation. Deshalb reanimieren wir so lange, bis das Kind wieder einen Kreislauf hat. Und das ist so ein Fall, in dem man auch mal erwägen könnte, eine ECMO einzubauen beim Kind. Dafür braucht man natürlich die entsprechende Expertise. Ne? Das hat nicht jedes Haus.
Und es gibt ein Antidot.
Die Lipidinfusion. Genau. Oder die Lipidlösung. Ich glaube, die Dosierung ist 1,5 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht als Bolus und die gleiche Menge.
Eine Minute. Ne?
Und ja, genau. Schnell initiieren und die gleiche Menge dann nochmal innerhalb von 6 Stunden über den Perfusor. Ja,
so genau. Ist das. Das heißt dann ein Sechstel der Laufrate, das heißt 0,25 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Minute. Und währenddessen wird reanimiert, bis das Herzchen wieder schlägt.
Genau. Kann man Propofol nehmen? Ist ja auch fettig.
Kann man nehmen, wäre vielleicht auch nicht schlecht, das in einer Narkose zu verwenden, aber grundsätzlich ersetzt es, also was das die Frage ist, ne? Das Lipid aus dem Propofol ersetzt die Emulsion auf gar keinen Fall.
Ne? Nein. Also ja, wurde ich bei meiner DESA-Prüfung gefragt, ne? Würden Sie Propofol nehmen? Und dann meinte ich, habe ich genauso geantwortet. Und er meinte, naja, aber Sie würden ja dann trotzdem, wenn Sie Narkose machen, würden Sie eher Propofol nehmen zum Einleiten. Und das ist ja dann gleich mit Fett. Und meinte ich, ja, natürlich würde ich Propofol nehmen. Was soll ich denn sonst nehmen? Aber es hilft einfach nicht, die Menge an Lokalanästhetikum wegzufangen. Ne? Die Idee von der Lipidemulsion ist übrigens, dass man die lipophilen Anteile des Lokalanästhetikums in eine Mizelle, glaube ich, fängt und damit halt abfängt von dem Ort, wo es eben die Nebenwirkung macht. So.
Genau. Hit hard and early. Das ist die Devise.
Die beste Komplikation ist die nicht entsteht. Ne?
Ja, das ist ja auch noch ein Punkt, die nicht entsteht. Ne? Also wir haben ja natürlich auch Möglichkeiten, die Intoxikation oder die Wahrscheinlichkeit einer Intoxikation zu minimieren. Und dazu, da haben wir ja schon einige Sachen gesagt, gehört aber eben auch, bestimmte Medikamente zu verwenden, wie zum Beispiel das Ropivacain, ja, das nicht so kardiotoxisch ist. Ne? Und dass wir Risikogruppen erkennen, also eben die, die unreif sind, die wenig Alpha-2-Glykoprotein im Serum haben. Und dass man grundsätzlich auch langsam injiziert. Und natürlich immer eine sehr sorgfältige Lagekontrolle macht, um auszuschließen, dass man intraossär ist oder intravasal ist. Also je sorgfältiger man oder mit Ultraschall arbeitet, ja, also das ist etwas, wo wir immer mehr zukommen, den Epiduralraum zu identifizieren, den Hiatus sacralis beim Caudalblock zu identifizieren, zu gucken, wie viel Zentimeter haben wir denn da, dass wir ungefähr wissen, wie weit können wir mit der Nadel vorgehen. Und dann aber auch die Ausbreitung des Lokalanästhetikums epidural zu beobachten. Das ist total schön. Das geht wie so eine Welle über den Durasack, schwappt das so hinweg. Und dissektiert so ein bisschen die Dura von der Innenseite des Spinalkanals. Und dann siehst du ja, dass es unmöglich intravasal sein kann. Und solche Verfahren führen eben dazu, dass diese Verfahren immer sicherer werden und die Nebenwirkungen und die Komplikationen immer seltener.
Lass mal über die Höchstdosierung von LA-Anästhetikern sprechen. Also gibt es da Grenzen oder welche kennst du, Gordon?
Ich würde sagen, ja, es gibt Grenzen. Das ist auch ein Satz, den ich sehr häufig gerade als Vater hier zu Hause sagen muss. Also es gibt Grenzen. Also der Ropivacain, haben wir ja gesagt, 3 bis 4 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ich bin da konservativ und sage, Compartmentblöcke kriegen maximal 2 bis 2,5. Also ich dosiere das Ropivacain eigentlich nie höher als 2,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. und gerate da auch bisher nicht an Grenzen.
Ja.
Ja, tatsächlich. Das ist immer ein schöner Kompromiss zwischen Volumen und Wirkstoff. Besonders für die Compartmentblöcke wie Tablock reicht das vollkommen aus.
Ja.
Und bei einer kontinuierlichen Gabe, wie zum Beispiel bei einer peridural Anästhesie, ist die Höchstdosis mit 0,4 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht die Stunde angegeben.
Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich die Höchstdosis eines lokalen Anästhetikums berechne, bevor ich mit der Regionalanästhesie anfange. Und wir benutzen fast ausschließlich Ropivacain und bei mir ist es 3 Milligramm, also nicht 3 bis 4, sondern 3 Milligramm. Das gebe ich dann maximal für ein Kind.
Nehmt ihr noch Bupivacain für irgendwas? Gibt es dafür noch eine Indikation?
Eigentlich nur für den Peniswurzelblock, ne? Nur dafür nehmen wir das dann, sonst gar nicht. Also darf man kein Ropivacain nehmen, so Facharzt 1-Plus-Frage quasi. Ropivacain hat eine vasokonstriktorische Wirkung und würde im Endstromgebiet des Penis zu Nekrosen führen können.
Also fassen wir zusammen, Lokalanästhetika-Intoxikation, Noxe begrenzen, oxygenieren, alkalisieren, symptomatisch behandeln, Krampfanfälle oder Herzstillstände, ECMO erwägen. Und als Antidot steht uns eine Lipid-Emulsion zur Verfügung, die nicht durch Propofol ersetzt werden kann. Okay, ja, jetzt haben wir einen kleinen Exkurs gemacht und haben über die lokale Anästhetika-Intoxikation gesprochen. Aber den Einstieg haben wir eigentlich gewählt über unsere Twitter-Umfrage. Und da haben wir festgestellt, dass verhältnismäßig wenig unserer Kolleginnen und Kollegen Regionalanästhesie bei Kindern regelmäßig anwenden. Und ich glaube, da müssen wir nochmal nachhaken oder reingrätschen. Warum genau entscheiden sich so wenig Leute dafür?
Genau, das eine war ja dann, dass wir gesagt haben, die haben Angst vor Komplikationen und ich glaube, das haben wir jetzt ausführlich diskutiert und die Ängste ausgeräumt.
Ja, alle.
Alle. Wirklich alle. Das erinnert mich an den Witz, wie viele Liegestütze schafft Gordon?
Ich schaffe nur fast alle.
Genau, aber jetzt haben wir den passiven Part erledigt. Aber wer hilft uns jetzt eigentlich, sich aktiv für eine regionale Anästhesie zu entscheiden? Es wäre ja gut, wenn wir so Support hätten von irgendjemandem. Ne? Und es gibt den auch.
Und zwar richtig krassen Support gibt es. Nee, ja, ernsthaft. Also es ist relativ unzweideutig in der Literatur hinterlegt.
Ja, du hast ja vorhin schon von der Handlungsempfehlung des WAKA gesprochen, ne? Handlungsempfehlung zur Regionalanästhesie bei Kindern. Und da erscheint doch eine Aussage, der steht, ist eine Operation bei einem durch Lokal- bzw. Regionalanästhesie beeinflussbaren Gebiet geplant, sollte der Einsatz im Sinne einer präventiven Analgesie erwogen werden. Also das ist von 2011, glaube ich, ne, diese Empfehlung, Oldie but Goldie.
Genau, da steht und, sollte noch drin.
Und jetzt kommt die Neuerung.
Ja, und zwar es gibt das, was Armin gerade gesagt hat, war eine Handlungsempfehlung. Jetzt kommen wir zur Leitlinie, und zwar zu der Leitlinie Behandlung akuter, perioperativer und posttraumatischer Schmerzen. Die ist von September 2021, also ist relativ aktuell. Und da geht es in Kapitel 5 um die Schmerztherapie bei Kindern. Und im Kapitel 5.3 gibt es so eine kleine Box. Und in der steht sozusagen als Zusammenfassung ganz eindeutig drin, Lokal- und Regional-Anästhesieverfahren sind ein wesentliches Element eines multimodalen Schmerzkonzeptes und sollen bei Kindern zur Anwendung kommen.
Boom.
Sollen zur Anwendung kommen.
Ja. Vielleicht sollten wir noch mal kurz an dieser Stelle erklären, was heißt eigentlich multimodales Schmerzkonzept oder Schmerztherapie. Haben wir ja schon auch schon mal anklingen lassen vorhin. Also grundsätzlich erstmal heißt es, dass wir uns mit dem Thema Schmerzen befassen müssen, auch bei Kindern. Auch Kinder dürfen Schmerzen haben oder haben Schmerzen. Also dürfen nicht, aber können Schmerzen haben und wir sollten das ernst nehmen und die behandeln. Deshalb müssen wir erstmal eine Schmerzerfassung machen. Da gibt es verschiedene Skalen zu. Ich glaube, das ist ein eigenes Thema. Dann müssen wir alle nicht-medikamentösen Maßnahmen ausschöpfen. Ablenkung, Zuwendung, Kuscheln mit der Mutter, Stoff dir ranholen, trinken lassen. Jetzt hoffentlich verspreche ich mich nicht. Nicht nutrive Suktion betreiben. Also nicht schnullern.
Schnullern ist nicht.
Schnullern.
Ja, nicht nutrive Suktion.
Genau. Ach, und ja, dann kommen die vier Säulen der multimodalen Schmerztherapie. Das wäre einmal natürlich die regionale Anästhesie, über die sprechen wir gerade. Dann gibt es aber auch natürlich die Non-Opioid-Analgetika. Co-Analgetika, da kommen wir schon auch noch gleich zu sprechen. Und Opioide natürlich, ne? Man muss das als Gesamtbild sehen.
Und hier wird auch schon wieder deutlich, eine gute Regionalanästhesie beginnt in der Narkosesprechstunde, denn da wird sozusagen der gesamte Weg gebahnt.
Richtig. Wir müssen also in der Primärambulanz das Kind erkennen, das einen Eingriff haben wird, der schmerzhaft ist, bei dem eine Regionalanästhesie möglich ist und dann das Kind bzw. die Eltern darauf aufklären. Ne? Das ist immer dann so lästig, wenn man dann als betäubender Arzt da steht, bei dem Kind und merkt, regional haben sie sich nicht aufgeklärt. Und das ist, glaube ich, ein Problem, das wir auch haben, so in der Krankenhauslandschaft, dass wir oft junge KollegInnen in der Ambulanz sitzen und dann die Erfahreneren, die Regionalanästhesien insbesondere bei Kindern machen. Und
man muss einfach ein niederschwelliges Angebot haben, dass man, wenn man unsicher ist, in der Prämedikationsambulanz mit Kindern Hilfe in Anspruch nehmen kann. Also das ist sozusagen die Politik, die wir fahren, gebetsmühlenartig zu sagen, wenn ihr Kinder prämediziert und ihr die OP nicht kennt oder ihr die Abläufe nicht kennt, ruft uns an, ruft uns Kinderteam an, ruft den Facharzt aus der Sprechstunde an, wir helfen euch weiter. Und es gibt nichts Blöderes, als eine eindeutige Indikation zu haben, beidseitige Orchidiopexie, inguinale Hodensuche, die brauchen einen Kordalblock, Hypospadie ist ohne Kordalanästhesie nicht zu operieren, nicht vernünftig zu operieren. Da legen wir sogar häufig schon PDKs, weil die einfach über Tage eine gute Analgesie brauchen. Und wenn das nicht aufgeklärt ist, dann ist das hoch unprofessionell an der Schleuse, die Eltern damit zu überfallen. Und letztendlich sind die Eltern aber eigentlich immer ganz gut, aus meiner Erfahrung heraus, mit ins Boot zu holen. Denn Risiko-Nutzen-Abwägung ist ja ganz klar für den Nutzen, wie wir das jetzt gerade schon dargelegt haben. Und genauso kann man das den Eltern auch erklären.
Ja, man kann die gut abfangen, die Eltern und besonders die Mütter, wenn man denen erklärt, wir möchten ja einen Kordalblock machen. Hatten sie vielleicht eine Entbindung, eine Periduralanästhesie, das kennen viele Mütter noch oder zumindest wurde denen das mal angeboten und es wurde thematisiert während der Geburt. Oder man kann die auch damit anfangen, die Eltern, indem man das mit einem Zahnarzt vergleicht. Irgendwie da ist es auch jedem klar, dass der Zahnarzt die Zähne betäubt und wir als Anästhesisten betäuben auch, aber alles nur nicht die Zähne. Und so verstehen das viele
alles
Angehörige.
Alles nur nicht die Zähne?
Naja, wir betäuben fast alles außer die Zähne, oder?
Ach so, so meinst du das? Ich führe auch diesen Zahnarztvergleich an und sage, naja, da wird ein Nerv betäubt und genauso ist es halt auch so. Wir betäuben jetzt hier den Nerven, der die Schmerzen vom Fuß zum Gehirn transportiert. So einfach formuliert.
Ja, das habe ich jetzt extra kompliziert für den Podcast gemacht. Beim Angehörigen mache ich es natürlich auch einfacher. Ja, also die Narkose beginnt in der Prämed. Das ist hier das Fazit.
Ein weiteres Fazit sollte sein, dass die Regionalanästhesie ein fester Bestandteil einer modernen, multimodalen Schmerztherapie ist.
Ja, und nicht nur das, sie ist sogar in den Leitlinien fest verankert.
Ich bin jetzt mal ganz provokant und behaupte Folgendes, wer perioperativ keine Regionalanästhesie anwendet, der muss begründen, warum von den Leitlinien abgewichen wird. Das heißt, wir drehen den Spieß einfach mal um. Und wenn ein Operateur zu mir sagt, du brauchst keine Regionalanästhesie, brauchst keinen Kordalblock, tatsächlich, diese Diskussion gibt es bei uns in der Kinderchirurgie null. Ja? Die sehen wir häufiger mal bei den Erwachsenen, bei den Kindern nicht. Also ist das schon so ein bisschen hochstilisiert. Aber angenommen, mir würde man sagen, dieses Kind braucht keine Regionalanästhesie aus irgendwelchen Gründen, dann würde ich vom Operateur oder von der Operateurin eine Argumentation erwarten, warum ich jetzt hier von den Leitlinien abweichen soll.
Diesen Satz hast du auch auf dem Absatz gesagt, Gordon. Und da hat der Chairman Gerd Schröter uns gesagt, ja, Leitlinien sind aber keine Richtlinie. Also wir müssen das ja nicht so machen als Ärzte und jeder hat natürlich seine eigene freie therapeutische Entscheidung, das zu machen. Vollkommen richtig. Ne? Also es ist natürlich nicht so, dass jeder jetzt eine Regionalanästhesie immer braucht. Man muss halt nur gut begründen können, warum er eben keine bekommen sollte nach deinem Credo. Ne? Aber wir haben jetzt wirklich ja alles in den Mund gelegt zu sagen, es ist sicher, es ist mit Nutzen verbunden.
Eins haben wir noch vergessen, was ganz wichtig ist. Macht Spaß.
Ja, wirklich, macht Spaß, hast du recht. Aus vielen Aspekten. Erstmal das Machen an sich, ne, das handliche Machen, also das mit Ultraschall, Nadel führen und so, macht Laune und dann aber auch den Benefit zu sehen, finde ich.
Ja, das macht mich total glücklich. Einfach zu sehen, dass die Kinder entspannt sind, dass die andere Probleme haben außer Schmerzen, sondern dass sie einfach nur Durst haben oder auf Mamas Arm wollen und so. Ich finde das geil. Das macht mich glücklich.
Schön. Also, es profitieren alle von einer regionalen Anästhesie. Auch die Anästhesisten, die Kinder sowieso, die Eltern möglicherweise, die ChirurgInnen, alle.
Sogar die OP-Koordinatoren. Wenn man es geschickt macht. Man darf natürlich nicht eine stumpfe Vollnarkose auf einen Kordalblock setzen. Das ist dumm. Ne? Dann sind die Kinder einfach viel zu tief. Das muss man wirklich alles im Kontext machen. Und bei einer guten Kordalanästhesie reicht in der Regel eine bessere Analgosedierung für eine urologische Operation zum Beispiel. Also wenn man das im Kontext macht, dann freuen sich auch die OP-Koordinatoren und Koordinatorinnen über Regionalanästhesie.
Sehr gut, Gordon. Ich hoffe, ich habe auch in dieser Folge ausreichend viel gegendert. Uiuiui, sonst kommt wieder die Gender-Polizei. Aber das ist jetzt auch eine gute Überleitung zu den Regionalanästhesieverfahren. Wollen wir die mal vorstellen? Wir
können ja ein bisschen drüber plaudern. Und ja? Ich glaube, es ist schwierig, wenn jetzt zwei Typen sich über Verfahren unterhalten und dann musst du die Nadel so und dann musst du den Ultraschallkopf so und dann, das ist immer schwierig, sich das vorzustellen. Also ich könnte das wahrscheinlich nicht. Das heißt, alles das, worüber wir jetzt sprechen, verlinken wir in Form von Video-Tutorials auf unserer Homepage kinderanästhesie-talk.de. Unter Shownotes, da findet ihr dann das Cover von unserer heutigen Folge. Daneben findet ihr dann YouTube-Links zu eben den verschiedenen regionalanästhesiologischen Verfahren und könnt euch das anschauen. Das ersetzt natürlich nicht die Ausbildung innerhalb der Klinik. Es soll nur dazu dienen, dass man eine Vorstellung von dem hat, was wir hier so vom Stapel lassen.
Ja, ist bestimmt eine gute Vorbereitung. Ne? Besser man geht vorbereitet ins Rennen als ohne.
Also Kordalanästhesie, lass uns mal über die Indikationen sprechen. Wann sind Kordalanästhesien sinnvoll?
Also ich bringe das mal so weit, dass ich sage, alle Eingriffe unterhalb des Bauchnabels können prinzipiell erstmal für eine Regionalanästhesie aufgeklärt werden. Ich würde sogar noch ein bisschen höher gehen, ich würde sagen unter der unteren Thoraxapertur. Ne? Also gerade wenn es um die, wie heißt die OP nochmal, Pylorotomien, genau, die Kinder bekommen, da würde ich sogar auch noch einen Kordalbruch machen tatsächlich.
Ja, habe ich auch gemacht, schon.
So. Ist ein bisschen umstritten, weil man nicht weiß, ob das wirklich so hoch geht, aber...
Und ob der Schmerzreiz tatsächlich so adäquat ist.
Richtig.
Also vielleicht ist da der Tablock auch ein gutes Verfahren.
Genau.
Der Tablock, der erreicht ja nicht eben nur die Bauchwand, sondern auch das parietale Peritoneum, aber das können wir ja gleich besprechen.
Ja, genau. Aber halt mir fest, alles, was so Bauchnabel abwärts ist, das kann sicherlich mit einem Kaudalburg getroffen werden. Also es wären so Leistenherniotomien, der Klassiker, da hast du die Hypospadien genannt, Orchidopexien. Ja, du machst es auch gerne bei laparoskopischen Eingriffen einen Kaudalburg, oder?
Bei den kleineren Kindern, ja, bei größeren bevorzuge ich den bilateralen Tablock tatsächlich.
Und warum unterscheidest du da? Aus dem Grund, den du gerade genannt hast wahrscheinlich, oder? Weil du das Gefühl hast, dass das parietale Peritoneum besser getroffen wird von den Nerven.
Genau, zuverlässiger auch in der Höhe, ne? Also auch gezielter. So unter 10 ist dann länger blockiert als bei einer Kordalanästhesie, die sich ja dann doch relativ schnell dann auch irgendwann zurückbildet. Und naja, wir haben natürlich auch dann häufig ältere Kinder, die zur Appendektomie kommen zum Beispiel, die sind dann schon 7 oder 8 Jahre und da ist natürlich der Hiatus nicht mehr so gut mit der Nadel zu durchdringen. Das Ligamentum sacrococcygeum ist dann schon verknöchert. Sagst du Coccygeum oder sagst du Coccygeum?
Coccygeum.
Also dieses Ligamentum ist schon verknöchert und dann ist es etwas schwieriger, das zu penetrieren und es ist auch schwieriger zu sehen, ob man jetzt im Knochen ist oder epidural. Also dazu gehört schon ein bisschen Erfahrung, das jenseits des 7. oder 8. Lebensalters zu machen und wie gesagt, da schwenke ich dann um zum Tablock als Ausweichverfahren.
Ja, also kurz, was ist eigentlich die Zielstruktur des Kaudalblocks? Das ist der Hiatus sacralis, da möchten wir die Nadel platzieren. Der Hiatus sacralis ist mit diesem Ligamentum sacrococcygeum überdeckelt quasi. Und wenn man das perforiert hat, dann kommt man in den Epiduralraum. Also die Kaudalanästhesie ist eine Epiduralanästhesie. Und ich würde das Alter bis 5 setzen, also wo ich den Kaudalblock machen würde. Das hat doch praktische Hintergründe. Die Frage ist ja mal, wie viel Lokalanästhetikum injiziere ich denn eigentlich in den Epiduralraum? Und es gibt dieses Ausbreitungsschema nach Armitage. Achtung, Verwechslungsgefahr, nicht Armitage, sondern Armitage. Und das wird nach dem Körpergewicht dosiert. Wenn du einen tiefen Block haben möchtest, dann gibst du 0,7 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, Ropivacain 0,2%. Wenn du bis in die Leistenregion gehen möchtest, dann 1 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, Ropi 0,2%. Und wenn du hochgehen möchtest, also genau diese Pylorotomien, dann musst du 1,25 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht geben. Aber maximal eben 25 Milliliter. So habe ich es mal gelernt. So steht es auch in einigen Büchern drin. Und wenn du das dann so hochrechnest, du hast jetzt ein 5-Kilo-Kind, das wiegt ja meistens 25 Kilo. Und dann sind das ja auch dann schnell die 25 Milliliter. Und wenn du jetzt ein 8-Jähriges hättest, dann wäre es ja schon 35 Kilo vielleicht schwer. Dann kommst du ja gar nicht mehr so ran an die Mengen, die du brauchst.
Einfach ein Sicherheitsaspekt auch.
Genau. Das limitiert sich von alleine so quasi, würde ich damit sagen. Deshalb haben wir einfach festgelegt, 5 Jahre und maximal 25 Milliliter und Menge nach Armitage.
Und von der Durchführung her, im Prinzip so, wie man es in dem Video sieht, man legt das Kind auf die linke Seite, wenn man Rechtshänderin ist, wenn man damit rechts piekt. So mache ich das jedenfalls. Und dann tastet man die beiden Spina Iliaca Posterior Superior. Und das mache ich dann mit der linken Hand, mit dem Daumen und dem Zeigefinger. und mit der rechten Hand versuche ich die beiden Cornua Sacralia zu tasten. So, und diese drei Fingerkuppen müssen dann obligat ein gleichseitiges Dreieck ergeben. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist irgendwas falsch. Und wenn man sich nicht ganz sicher ist, kann man den Ultraschall noch zur Hilfe nehmen und kann tatsächlich den Hiatus identifizieren dadurch, dass es sozusagen eine Mulde zwischen zwei Höckern ist. Ja? Man schallt transversal, fährt so im Sakralbereich mit dem Schallkopf hin und her, bis man eben diese Strukturen sieht, die zwei Höcker und in der Mitte die Mulde. Das ist der Hiatus Sacralis, das ist unsere Punktionsstelle. Sterile Kautelen, abwaschen, Handschuhe wechseln, abkleben. Dann nochmal die Strukturen tasten, die Haut punktieren und dann so einen relativ steilen Winkel. Und dann die Nadel 45 Grad Richtung Kaudal absenken, noch einen halben Zentimeter vorschieben, bis es so einen Plop gibt. Mit dem Plop ist man dann durch das Ligamentum sacrococcygeum hindurch und dann ziehe ich den Mandrin raus. Also wir punktieren mit einer Spottnadel, also eine stumpfe Nadel mit einem Mandrin einfach nur vor der Überlegung, dass wir keine Hautzylinder nach epidural stanzen wollen, ziehen dann den Mandrin raus und dann sehen wir ja schon, ob etwas zurückläuft, Blut oder Liquid oder nicht. Und dann kann man noch eine Testdosis geben, eine adrenalinhaltige Testdosis, um zu schauen, kommt dieses Medikament, das ich gebe, kommt diese Testdosis intravasal an, ja oder nein. Aber das wird sehr kontrovers diskutiert.
Genau, da habe ich mich auch mit beschäftigt. Wir haben ja auch so einen Zwist diesbezüglich. Ne? Also ich habe das auch im Friedrichshain gelernt mit Testdosis, weil wir es dort gemacht haben oder du es ja immer noch so lebst und du sagst, du gibst das, um zu gucken, wie sich die T-Wellen verhalten, wenn du Adrenalin epidural gibst, intravasal gibst, dann hast du, dann steigt erstmal, steigen die T-Wellen komischerweise an, bevor das Kind noch tachykard wird. Das finde ich auch schon skurril eigentlich, die Vorstellung.
Ja, die Tachykardie kann ja auch andere Ursachen haben. Ne? Also die Tachykardie, es kann ja auch die Punktion schmerzhaft sein, dass das Kind noch nicht so tief schläft und dann wird es tachykard oder whatever. Ne? Also das ist wirklich nur ein Hinweis. Und deshalb lebe ich immer mehr, dass ich mir einfach die epidurale Nadel mit dem Ultraschall darstelle. Also ich lege meinen Schallkopf longitudinal einfach so einen Zentimeter über die Dornfortsätze, kippe den Schallkopf 45 Grad nach unten, also quasi schallig Richtung Aorta, wenn man so möchte, und dann stellt sich der Epiduralraum relativ gut dar. Und wenn ich dann die Nadel einstellen kann, sehe ich halt, wo sie ist und kann sie nochmal vielleicht ein bisschen feinjustieren, epidural platzieren. Und dann kann man so einen halben Milliliter Ropivacain 0,2% geben und dann sieht man schon, wie sich Dura von der Innenseite des Spinalkanals abheben. Und dann weiß ich, da bin ich richtig.
Darf ich noch was zur Testdosis sagen?
Natürlich.
Also genau, das Ziel ist ja natürlich erstmal den Ausschluss oder Nachweis einer intravasalen Lage. Du hast ja, wir haben ja gesagt, wenn du die Testdosis gibst, dann machst du sie so, dass das Kind tachykard wird, wenn du intravasal liegst oder du hast T-Wellenmodifikationen. Ne? Aber es gibt Limitationen, genau wie du es schon gesagt hast, dass die Kinder auch aus anderen Gründen tachykard sein sollten. Und deshalb ist so nach der derzeitigen Studienlage die Testdosis selten falsch negativ. Aber sie gibt hier keine richtige Sicherheit. Ne? Das ist so das Fazit von einer Studie aus von Lundqvist, also einer dieser großen schwedischen Regionalanästhesie-Menschen. Und ich habe das in Berlin ja mit Testdosis kennengelernt und hier in Kiel machen wir es ohne. Und am Anfang war ich so verdutzt, wieso macht ihr das ohne und so. Ne? Aber tatsächlich, es gibt keine Komplikationen. Also wir machen das noch mit wenig Ultraschall, aber in den ganzen Jahren, wo hier Regionalanästhesie gemacht wird, zumindest hat das keiner beobachtet, gab es Komplikationen bei einer epiduralen Injektion. Man kann jetzt sagen, naiv. oder
die Lagekontrolle wird ja nicht nur durch die Testdosis durchgeführt, sondern du machst eine Aspirationsprobe, eine Rücklaufprobe.
Aspiration, genau.
Du willst halt die intratikale Lage ausschließen. Und die kann man ausschließen, indem man einfach ein bisschen aspiriert und guckt, ob Liquor zurückläuft oder eine passive Rücklaufprobe macht. Intravasal lässt sich auch am ehesten durch eine passive Rücklaufprobe identifizieren oder ausschließen, denn setze ich eine Spritze dran und führe so ein bisschen Unterdruck durch, dann kann es sein, dass die Vene, in der die Nadel steckt, eben vor der Nadelspitze kollabiert durch den Unterdruck. Also am besten passiv zurücklaufen lassen. Praktisch mache ich das so, dass ich direkt nach der Punktion den Mandrin rausziehe und das dann erstmal offen zur Atmosphäre lasse und in der Zeit meine Medikamente aufziehe. So habe ich dann so bestimmt 2 Minuten, in der Blut oder Liquor die Chance hätte, zurückzulaufen. Und wenn er das nicht tut, dann bin ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht intratikal oder auch nicht intravasal.
Spannend, ja, das mache ich ein bisschen anders. Also ich warte nicht so lange, wahrscheinlich ist das schon korrekt, wie du es vorschlägst. Was man aber auch noch als Sicherheitsfeature einbauen kann, ist, dass man in Etappen spritze. Also man sagt, ich möchte jetzt 15 Milliliter spritzen, weil ich so mich dafür entschieden habe, aufgrund der Berechnung des Kindes und der Größe, dass ich nicht alle 15 Milliliter en bloc reinspritze, sondern alle 5 Milliliter einmal eine Pause mache, wieder disconnectiere, gucke, läuft es zurück. So wird das, glaube ich, auch empfohlen offiziell.
Ist auch praktisch, weil man sowieso 5 Milliliter Spritzen verwenden sollte, einfach weil das den optimalen Stempeldruck bietet. Und dann hast du automatisch einen Spritzenwechsel, in dem du beobachten kannst, was passiert.
Ja. Ja, ich nehme mal 10 Milliliter Spritzen, weil ich das so gewohnt bin. Ja, aber okay. Auch da ist so, es gibt keinen richtig oder falsch. Also ich glaube, wenn man muss sich einmal dran gewöhnt haben, wie denn der Druck zu sein hat. Und das ist, glaube ich, das genau. Entscheidende. Du hast noch beim Verfahren erwähnt, dass du das Kind auf die linke Seite drehst. Also das heißt, du stehst rechts vom Kind. Machst du erstmal die Kaudalpunktion im Sitzen oder im Stehen?
Auf jeden Fall im Sitzen.
Ja,
Kinder als diese sitzende Tätigkeit. Also das ist ja wohl Kinder an die Regel Nummer eins. Nummer zwei. Nummer eins ist ja Augenhöhe herstellen. Da sind wir ja eigentlich beim Sitzen, ne? Sitzende ja. Tätigkeit. Also es ist Regel 1b.
Heißt ja auch Anneste sitzt. Genau. Genau, aber ich wollte noch darauf hinweisen, es gibt noch ein anderes Verfahren. Ne? Es gibt noch das Verfahren, dass du das Kind zu dir kippst und dann sozusagen über das Kind hinweg punktierst. Hast du das auch schon mal gesehen, Gordon?
Julius hat uns mal ein Video gezeigt, ne? Julius Wermelt aus Frankfurt.
Frankfurt.
Hat uns mal ein Tutorial gezeigt, das er selber gemacht hat. Und das fand ich auch sehr beeindruckend. Aber das ist dann auch ein Standalone gewesen. Ne? Das Kind, das war nicht beatmet. Denn eine Bauchlage oder diese Hockhaltung mit dem Kind, das eine Lagesmaske im Hals hat, ist ein bisschen schwierig, oder?
Ah, das war eine Hocklage, das war noch was anderes. Ich meine wirklich, dass du es auf die rechte Seite legst, das Kind.
Nee, das habe ich nicht gesehen.
Ja, das machen wir hier in Kiel nämlich auch. Das habe ich auch hier kennengelernt erst. Also ich weiß gar nicht, wer das eigentlich eingeführt hat. Das war vor meiner Zeit. Und man merkt dann richtig so das alte Lager und das neue Lager. Also dass die Kinder sozusagen zu einem hingedreht werden. Also diese Technik gibt es auch. Ne? Hat auch ein paar Vorteile. Also wenn du das Kind zu dir drehst und du übst Druck auf das Ostsakrum, weil du ja tastest, dann schiebst du das Kind tendenziell zu dir. Ne? Das heißt, du stehst ja davor, da musst du auch stehen in dem Falle. Und das kann dir halt nicht runterfallen, weil du da stehst. Und du kannst auch die Beine selber nochmal anwinkeln. Und wenn du injizierst, kannst du auch besser auf die Haut gucken. Also wenn du subkutan injizierst, siehst du schneller einen Bubble, der sich vielleicht möglicherweise bildet. Ja? Wenn du es halt von dir wegdrehst, dann, wenn dich versperrt, deine Hand, mit der du tastest, die Sicht auf die Injektionsstelle, das ist schon so. Und du musst sicher sein, dass jemand neben dem Kind steht, nicht, dass du es aus Versehen runterschiebst, weil das wäre natürlich total doof, wenn das passieren würde.
Ja, naja, diese Verfahren, die machen immer zu zweit. Also einer hält immer das Kind.
Ja, klar, aber okay. Ich wollte es mal der Vollständigkeit erwähnt haben. Also ich sehe schon, du kennst das nicht.
Ich kenn's überhaupt
gar nicht,
überrascht,
dass ich das gesehen habe. Aber dann zeige ich dir mal ein Video. Mach ich dir mal eins und dann zeige ich dir, wie manche Kollegen das hier machen.
Sehr gern. Und damit ist das Thema, glaube ich, ausgeschöpft, oder? Also viel mehr gibt es dazu, glaube ich, nichts zu sagen.
Nee, es ist wie immer alles gesagt an dieser Stelle.
Ja. Und das, was nicht gesagt ist, guckt ihr euch einfach in den Videos an. Mir liegt noch ein weiterer Block sehr am Herzen und das ist der TAP-Block, der Transversus Abdominis Plane Block. Das ist ein vollkommen unterschätztes und zugleich sehr, sehr einfach anzulegendes Regionalanästhesieverfahren und kann bei verschiedensten Indikationen, das ist sozusagen die Ausweichstrategie, unsere Ausweichstrategie, falls die Epiduralanästhesie, also der Kordalblock, abgelehnt wird durch die Eltern. Dann kann man sagen, gut, wir können das auch peripher machen, wir können auch etwas Lokalanästhetikum in eine Bauchmuskelschicht spritzen und dann eben die Nerven an dieser Stelle betäuben.
Sind die Indikationen die gleichen dann für den TAP-Block oder den Ilioinguinalis-Block?
Ja, im Prinzip schon. Also vielleicht für die Nomenklatur, TAP-Block und Ilioinguinalis, Iliohypogastricus-Block sind quasi fast synonym. Sie unterscheiden sich nur in der Höhe, in der sie angelegt werden. Also der TAP-Block wird relativ hoch angelegt, direkt subkostal. Und der Ilioinguinalis-Block ein bisschen tiefer zwischen Spina iliaca anterior superior und dem Bauchnabel in so einer gedachten Linie. Einfach weil die beiden Nerven Ilioinguinalis, Iliohypogastricus ein bisschen tiefer verlaufen und die Abgänge, die Nervi perforantes, die sozusagen das parietale Peritoneum erreichen, die unterliegen einer anatomischen Varianz. Und wenn wir diese gedachte, eben beschriebene Linie verwenden, dann haben wir statistisch gesehen die höchste Wahrscheinlichkeit, die eben zu erreichen. Daraus ergibt sich eben Indikation ähnlich, Leistenhernien, das machen wir sozusagen bei einer einseitigen Herniotomie, machen wir den Ilioinguinalis-Block, offene Appendektomien, super, Orchidopexin, inguinal genauso und ich bin ein sehr, sehr großer Freund davon, bei jeglicher Form von Laparoskopien diesen TAP-Block bilateral zu stechen, besonders bei Kindern, die kommen ja zur Laparoskopie in der Regel im Dienst, zu 99% mit einer Appendizitis. Und die müssen halt irgendwie postoperativ durch die Nacht kommen. Die haben Bauchschmerzen, die haben schon einen peritonealen Reiz. Und wenn dann das Kapnoperitoneum noch dazukommt, das ist das, was hinterher wehtut. Und das kannst du gut einfangen mit einem Tablock, weil da hast du das parietale Peritoneum erreicht. Und die sind erfahrungsgemäß sehr zufrieden und fordern dann allenfalls nochmal irgendwie nach 6 Stunden nochmal eine zweite Dosis Novalgin an und sind damit zufrieden. Also kann ich wirklich nur empfehlen, ist ein sehr schöner und auch sicherer Block.
Schön. Freut mich, dass du so gute Erfahrungen hast und dass du begeistert mit uns teilst oder mit mir oder natürlich mit den 2 Millionen Zuhörern, die wir regelmäßig haben. Also ich kenne den Tablock hauptsächlich aus der schwangeren Medizin, also im Kreißsaal machen wir nach einer Sektio einen Tablock und habe das dann auch angewandt bei einigen Kindern. Der wesentliche Unterschied ist, dass die Bauchdecke wesentlich dünner ist als bei frischen Müttern im Kreißsaal. Also das heißt, es geht hier um wenige Zentimeter und man hat sehr Angst, die Bauchwand zu perforieren. Also so ging es mir zumindest die ersten Male. Das Gute ist aber, die Faszien sind so derb, dass es auch wirklich schwierig ist, sie zu perforieren. Also genau. Es erfordert schon richtig viel Kraft. Und naja, wir machen das ja unter Ultraschallkontrolle, möglichst horizontal, also in plane, sodass man halt auch dann möglichst vermeidet, in das Peritoneum und schlimmstenfalls in den Darm zu kommen. Ne?
Genau. Und je flacher du sozusagen den Winkel wählst beim Approach in die Transversus Abdominis Plane, je unwahrscheinlicher ist es eben auch, dass du wirklich die nochmal perforierst. Ne? Also ich nähere mich dann wirklich in einem ganz flachen Winkel und irgendwann macht es plopp und dann stecke ich da drin. Dann gibt es Milliliter, dann sehe ich die beiden Blätter, die weiten sich auf. Dann schiebe ich nochmal in diese Dissektion, ja, die hat auch einen halben Zentimeter vor. Ach, schön, und dann sage ich so, und jetzt die ganze Dosis.
Ach toll, wirklich unglaublich. Also wie wirklich, als ob wir zusammen immer schon...
Als ob wir zusammen gelernt haben, oder? Ja.
Also genauso wie du es beschrieben hast, wirklich. Also ich hätte es... Ach, toll.
Und was ich noch zusätzlich mache, ist, dass ich, das sind ja häufig ältere Kinder, die kriegen von mir noch ein Mikrogramm Clonidin pro Kilogramm Körpergewicht pro Seite noch mit in diese Mischung dazu als Koanalgesie, um einfach die Wirkung noch zu verlängern. Das heißt also, so, wenn ich jetzt irgendwie 3-5 Milliliter Spritzen habe, dann gebe ich in die mittlere Spritze beispielsweise nochmal eben diese Wirkdosis Clonidin, dass die dann auch wirklich sich schön verteilt.
Cool. Klingt sehr elegant. Also Clonidin habe ich jetzt noch nicht reingemacht, aber früher, ich probiere das mal aus. Und dann würdest du 1,5 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht wahrscheinlich, ne? Insgesamt, oder wie machst du es?
Ich rechne mit 1 Mikrogramm und runde auf. So, ne? Also wenn die Kinder 15 Kilo wiegen, dann kriegen die halt 1 Mikrogramm. Das kann man schön rechnen, weil wenn ich eine Ampulle Clonidin auf 10 verdünne, dann habe ich eben diese 15 Mikrogramm pro Milliliter und dann gebe ich halt 1 Milliliter pro Seite mit dazu. Oder man zieht sich das Clonidin gleich, und das würde Jus Kaufmann wahrscheinlich jetzt unterschreiben, in eine 1-Milliliter-Spritze auf und gibt dann eben nur einen Teilstrich, also 0,1 Milliliter in eben diese Ropivacain-Zubereitung mit rein. Und als Gesamtdosis kann man auch schön einfach rechnen. Ich habe ja gesagt, bei Compartmentblöcken 2 Milligramm pro Kilo im Körpergewicht in Gesamtdosis. Das heißt also, 1 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht ist die Gesamtdosis. Also ein 15-Kilo-Kind bekommt 15 Milliliter und die teile ich dann eben in 2 Hälften, wenn ich einen bilateralen Tablock steche. Also 7,5 Milliliter pro Seite bekommt dann dieses 15-Kilo-Kind.
Cool.
Ja, und damit, Armin, glaube ich, haben wir den Tablock durchgekaut. Um das vielleicht jetzt noch abzuschließen, noch einmal zur Effektivität, da möchte ich diese Carney-Studie von 2010 aus Anesthesia Analgesia nochmal zitieren. Die haben wir auch schon genannt. Da wurde eben der Tablock in seiner energetischen Potenz für Appendektomien untersucht und herausgekommen ist, bis zu 48 Stunden nach OP hat sich der Morphinverbrauch für diese Kinder quasi halbiert. Also wir reden von 10 versus 22 Milligramm. So, und das war auch signifikant und hatten insgesamt weniger Schmerzen in VHS angegeben und keine unerwünschten Nebenwirkungen wurden beobachtet. Also ein schönes, potentes Verfahren. Die eigentliche Durchführung, wie man das mit Ultraschall macht, was man sieht, wo man die Nadel platziert, seht ihr in unseren verlinkten Videotutorials.
Super. Jetzt könnten wir so weitermachen und jeden einzelnen Block durchnehmen, aber ich glaube, das würde den Rahmen völlig sprengen. Und als wir auf dem Absatz waren, wurden wir auch von einem Zuhörer gefragt, ob man so jetzt bei jedem Kind jede Regionalanästhesie machen kann. Und ich habe dann gesagt, ja, kann man. Also es spricht einfach nichts dagegen, einen Axe-Blick zu machen, einen interskulinären Block, einen Dip, einen Femoralis-Block und so weiter und so fort. Ne? Man muss halt nur die Spielregeln beachten, die wir jetzt auch schon benannt haben, und dann los geht's.
Genau, bei Kindern legt man diese Anästhesien in Sedierung oder Narkose an. Das ist geeignet eben, um die Komplikationsrate noch weiter abzusenken. Scheut euch nicht, einen Dip oder einen Axplex oder einen supraklavikulären Block in einer Sedierung anzulegen oder in einer schon eingeleiteten Narkose. Das ist in Ordnung.
Genau. Gordon, was gibt es noch zu regionalen Anästhesien zu sagen? Wir haben jetzt über die Risiken gesprochen, was uns dazu hilft, eine Entscheidung dafür zu fällen. Wir haben ein paar Blöcke vorgestellt, wir haben Vor- und Nachteile diskutiert. Ich glaube, jetzt kommen wir zum Thema Sonstiges.
Okay, woran denkst du bei Sonstiges?
Adjuvantien, Stichwort Adjuvantien.
Ah, ja, richtig, das ist sehr wichtig.
Also Adjuvantien, das sind Medikamente, die man einem Regionalblock hinzufügen kann, also perineural spritzen kann, damit der Block länger wirkt oder eine bessere Wirkung hat. Welche Substanzen kommen da überhaupt in Frage? Also in der Literatur beschrieben sind Ketamin, schöne Grüße an Torben.
Von den Philapdocs.
Genau. Dexamethason, Morphin und Clonidin. Ja, Clonidin hast du schon erwähnt. Und
Dexamethason ist so ein Allheilmittel, ne? Das ist halt ein super Medikament dafür, weil es nämlich gleich viele verschiedene Indikationen bedient.
Ja, gehen wir auf das Dexamethason ein. Die Idee ist halt, dass es halt die Wirkung von einem Regionalanästhetikum verlängert, wenn man es perineural spritzt. Das ist total verrückt, weil man überhaupt nicht weiß, warum das so ist. Ne? Aber es ist halt ein Off-Label-Use, so wie alle anderen Medikamente übrigens auch natürlich. Und der Witz ist aber, dass wenn man Dexamethason IV gibt, es ebenso den Block verlängert. Zwar nicht so lang, wie wenn man es perineural gibt, aber trotzdem verlängert.
Doch. Also ich meine, dieses IV ist nicht unterlegen gewesen.
Na gut, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine, es war ein bisschen weniger, aber vielleicht war es nicht signifikant weniger. Mhm. Wenn wir es intravenös geben, wirkt es außerdem noch koanalgetisch und natürlich auch antiemetisch. Ja? Und das ist deshalb, kommen wir zum Fazit, Gordon.
Ja, drei Fliegen mit einer Klappe. Mit einem Schlag drei Indikationen abgewatscht. Das ist doch super. Ne? Also man kann auch mit der Begründung jenseits des PONV-Alters, also bei Kindern, die kleiner als 3 Jahre alt sind, Dexamethason e.V. dazugeben, eben mit dem Hintergrund Koanalgesie und Wirkungsverlängerung unserer Lokalanästhetika. Und du hast vorhin gesagt, perineural verlängert ist die Wirkung, das ist richtig, aber eben mit der Überlegung, dass ganz häufig Stabilisatoren, die potenziell neurotoxisch sind, mit dabei sind, sollte man es eben nicht perineural geben, sondern eher IV, vor allen Dingen, wenn die IV-Gabe nicht wirklich unterlegen ist.
Genau. Ja, und dann bleiben noch die anderen drei Substanzen, die wir bewerten können. Ja, um es abzukürzen, Morphin und Ketamin haben so gut wie keinen Stellenwert, machen viele Nebenwirkungen und geben uns mehr Komplikationen wahrscheinlich, als dass sie uns nutzen. Und bei Clonidin ist es so, dass man da schon einen Benefit haben kann. Auch hier hat man eine Wirkverlängerung. Es macht aber auch müde, muss man wissen. Ne? Deshalb muss man es bei ausgewählten Patienten geben. Also wir geben das gerne als Zusatz zu den Kaudalanästhesien bei Hypospadien zum Beispiel, ne? Damit das wirklich schön lange wirkt.
Wir geben das Clonidin im Gegensatz zum Dexamethason perineural. Ne? Also beim Tablock, wie eben beschrieben, oder epidural, Kaudalanästhesie, das kann man schön machen. Und wenn man das mit 1-2 Mikrogramm pro Kilogramm dosiert in der Gesamtdosis, dann hat man auch jetzt so keine so ausgeprägte sedierende Wirkung aus meiner Erfahrung heraus. Ausklammern tun wir die Kinder, die kleiner oder die jünger als 1,5 Jahr sind, vor der Überlegung, dass Clonidin bradikardisierend wirkt und wir ja wissen, dass diese kleinen Kinder eben ihr Herzzeitvolumen über die Herzfrequenz aufrechterhalten. Da wollen wir eigentlich keine Kinder im OP haben, die durch das Clonidin bradikard sind. Also da ist es bei uns so, dass wir das ausklammern. Andere Häuser machen das wahrscheinlich anders.
Ja, genau. Also wir machen es auch nicht unter 1 Jahr und genau, und man muss halt überlegen, welchem Kind man das gibt. Ne? Also wenn ich eine ambulante OP habe, dann würde ich das zum Beispiel auch nicht geben, weil ich dann ein Kind haben möchte, das schnell fit sein soll. Das sind so Überlegungen, die man dann einbinden muss in die Entscheidungsfindung eben. Ne?
Wunderbar. So, dann ist dieses Thema, glaube ich, auch jetzt abgehakt. Haben wir noch Take-Home-Messages, die wir unseren Hörenden mit auf den Weg geben wollen?
Ich glaube,
ich fange mal an mit, die Narkose beginnt in der Prägung.
Sehr gut. Regionale Anästhesie ist sicher. Ich glaube, sollten wir mal nochmal betonen an dieser Stelle.
Sie ist sicher und sie ist eigentlich, sollte Standard sein und ist auch in den Leitlinien mit einem sehr hohen Stellenwert belegt.
Genau. Es gibt Adjuvantien, die eine sinnvolle Ergänzung zur regionalen Anästhesie darstellen.
Und warum sollte man es nicht machen?
Ja, wenn man es nicht kann, dann sollte man es nicht machen.
Das ist ein guter Grund.
Das ist wirklich ein guter Grund.
Aber das würde uns lernen.
Naja, ich meine, das ist ja ein legitimer Grund. Habe ich ja ganz am Anfang gesagt, warum wird das nicht gemacht? Das war also die Eingangsfrage. Ein Aspekt, den ich diskutiert habe, war, man muss halt natürlich können oder es muss eine Expertise geben, es muss gelebt werden. Und wenn es keiner lebt, dann sollte man es nicht machen. Ne? Also ich glaube, ich hoffe nicht, dass jemand, der unseren Podcast jetzt gehört hat, noch nie einen Kordalblock gemacht hat, auf die Idee kommt, dass er jetzt alleine das macht.
Nee, das ist richtig, so ist es auch nicht gedacht, aber zumindest der Gedankenanstoß, bei welchen Operationen man so etwas machen könnte und das innerhalb des Teams zu diskutieren. Und es gibt ja Möglichkeiten, sich fortzubilden und das vielleicht einzuführen als Verfahren in der Klinik. Irgendwann muss man ja mal damit anfangen. Ne?
Richtig.
Irgendwann musst du mal lügen auf die Frage, hast du schon mal gemacht. Wenn du immer Nein sagst, dann wirst du nie dazu kommen, es zu tun. Irgendwann musst du einfach mal Ja sagen. Ja,
da fallen mir die drei Lügen des Chirurgen ein oder der Chirurgin. Habe ich schon 1000 Mal gemacht. Es tut nicht weh, ich komme gleich wieder.
Das zweite Zertifizierungspasswort lautet 9514. 9514. So, da war es. Das zweite Zertifizierungspasswort ist ein schwieriges Wort, ein Zungenbrecher. Zertifizierungspasswort. Ja, aber was muss man denn machen, wenn man mit diesen zwei Passworten an die CME-Punkte kommen möchte, Armin?
Ja, das ist ganz einfach. Man geht einfach auf unsere Homepage www.kinderanästhesie-talk.de, Anästhesie mit AE natürlich. Dann geht ihr auf den Reiter und klickt auf CME-Punkte. Dort müsst ihr euren Namen, eure EFN-Nummer eingeben, falls ihr ÄrztInnen seid. Die Passwörter, die wir in dieser Folge genannt haben, eingeben in der richtigen Reihenfolge. Und zwar 4 Ziffern nur und nicht mehr und nicht weniger. Und dann müsst ihr auf den Button klicken, eine Einverständniserklärung vorher noch klicken und dann ist das eigentlich schon erledigt.
Jawohl. 4 Ziffern. Und die müssen wirklich stimmen und eure EFN-Nummer sollte auch stimmen. Ohne Leerzeichen, ohne Zahlengruppen, ohne Sternchen und so weiter und so weiter.
Und dann gibt es ja noch KollegInnen, die zum Beispiel im Rettungsdienst arbeiten oder Pflegepersonal sind. Die können sich eine Bescheinigung anfordern und das können sie auf dem ähnlichen Wege machen, aber dann steht da auch Bescheinigung anfordern, dann klickt ihr das an und dann kriegt ihr die auch. Und zwar immer zwischen dem 15. und Ende des Monats im Folgemonat.
Genau, weil Ärzte und Ärztinnen ja über die EFNs ihre Punkte bekommen, braucht ihr keine Teilnahmebescheinigung. Es sei denn, ihr lebt im Ausland und müsst dort ein Zertifikat anreichen, um eure lokalen Punkte zu bekommen.
Ich möchte an der Stelle betonen, es ist Handarbeit. Also überlegt euch, liebe KollegInnen, also ärztliche KollegInnen, gut, ob ihr das wirklich braucht, weil es ist ja alles meine Freizeit, die drauf geht und das mache ich gerne für euch, aber deshalb macht bitte differenziert eine Anfrage für eine Bescheinigung.
Sehr differenziert, denn es sind 3 Kinder, die seine Freizeit auch noch haben möchten. Ne? Also.
Ja, ich muss Bescheinigung machen, wir können nicht Eis essen gehen.
Ja. Genau, wenn ihr schon auf unserer Website seid, da gibt es ein neues Menü, Veranstaltung 2023, das haben wir im Intro schon auch genannt. Da findet ihr eine Auswahl von Veranstaltungen mit kindermedizinischem Hintergrund oder Inhalt. Das ist jetzt erstmal das, was wir so recherchiert haben. Und wir laden euch ein, diese Liste zu ergänzen. Wir würden uns sehr freuen über Hinweise und Tipps zu eben solchen Veranstaltungen. Wenn ihr selbst Veranstalter seid, könnt ihr uns gerne anschreiben und uns auch die Erlaubnis geben, euer Logo auf dieser Seite zu verwenden. Und dann werdet ihr verlinkt. Und
da möchte ich aber euch noch auf was ganz Besonderes hinweisen. Und zwar gibt es den Workshop Sichere Kinderanästhesie in Berlin. In Berlin. Von niemand Geringeren veranstaltet als Gordon Fink, dem von dem Podcast Kinderanästhesie Talk mit Armin und Gordon. Und es gibt auch schon einen Termin, und zwar den 6.5.2023. Und über unsere Website könnt ihr dann auf die Website wiederum kommen, wo man sich für diesen Workshop anmelden kann. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Das heißt, wer schnell diesen Podcast hört, schnell sich anmeldet, der ist auch sicher dabei. Ist das so richtig, Gordon?
Das ist so richtig. Du hast eine Sache unterschlagen und zwar das Beste am ganzen Workshop, denn Armin ist auch mit dabei.
Yes.
Aber natürlich stemmen wir das nicht alles alleine. Zu zweit werden wir nur 2 Hanseln, die euch die Luft wegatmen. Dieser Workshop funktioniert natürlich nicht ohne dieses Riesenteam, das dahinter steht. Wir haben zwei Kinder, eine ist die Oberärztinnen noch dabei. Die eine Kollegin, die ist schon berentet und trägt immer einen ganzen Seesack voller Erfahrung mit sich rum. Die andere Kollegin ist Oberärztin in einem benachbarten Haus. Wir haben einen Gerinnungsphysiologen mit an Bord. Unser gesamtes Team der Kinderanästhesie spielt damit. Wir haben Kinderärzte dabei. Wir haben einen Neonatologen, der das NLS-Modul betreut. Wir haben ETC-ATLS-Instruktoren. Also ein super Team, geballte Kompetenz, die da an diesem Tag auf euch einprescht.
Ja, wirklich.
Ja, und wir beide finden, dass unsere Hörenden schon einen gewissen Wettbewerbsvorteil haben sollten, sich dort anzumelden oder zumindest vorzuregistrieren. Die Anmeldungen werden noch nicht angenommen, aber ihr könnt eine E-Mail schreiben, Interessensbekunden. Und wenn dann die Anmeldung startet, dann werdet ihr angeschrieben und dann gibt man euch die Möglichkeit, euch definitiv anzumelden.
Genau. Im Oktober war ich auch schon dabei und ich war das erste Mal dabei und ich kann sagen, es ist schön organisiert. Es hat Spaß gemacht und das Feedback der Teilnehmenden war auch sehr, sehr positiv.
Es war vor allen Dingen schön, mal wieder einen Workshop machen zu können, durchführen zu können, mit Anwesenheit und den Menschen in die Augen zu schauen, denen was erklären zu können, Sachen in die Hand zu nehmen und so.
Ja, ich glaube, es geht allen so. Aber schauen wir mal jetzt immer nach vorne auch. Was kommt demnächst von uns auf den Markt wieder?
Die gute Nachricht ist, ihr müsst euch nur eine Woche lang gedulden, denn am 1. Januar veröffentlichen wir mit Freunden und Freundinnen ein Special.
Genau, viel möchten wir an dieser Stelle nicht verraten, aber wir können euch so viel verraten, es wird toll und es geht um Fehlerkultur in der Kindermedizin.
Genau. Und da wir nicht alleine sind, gibt es auch nicht dieses klassische Geplänkel vorweg und hinterher und deshalb werden wir euch auch nicht nochmal explizit zu Spenden aufrufen. Deshalb machen wir das jetzt für den Januar gleich mit. Unsere Spendenaktion haben wir eingangs schon einmal beschrieben. Jede siebte Spende ab 7 Euro hat die Chance, nein, nicht nur die Chance, bekommt eine der legendären Kinder-Anästhesie-Talk-Tassen von uns geschenkt und zugeschickt.
Super, so machen wir das. Und wann fangen wir damit an?
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Okay, also ab sofort.
Unverzüglich.
Jetzt sofort. Okay, also jeder, der jetzt spendet, 7 Euro, ist im Lostopf dabei. Und wir werden das so machen, dass wir dann die Spender bis zum 31. Januar ausdrucken. Alle, die unter 5 Euro sind, schwärzen wir raus. Und dann zählen wir wirklich stumpf ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tasse. Und dann so weiter.
So sieht's aus.
Und der Erste kriegt auch eine Tasse, oder?
Ja, genau. Oder die Erste.
Oder die Erste, genau. Vielleicht ist der Weihnachtsmann. Wer weiß das schon. Der ist ja schon um 0 Uhr wach.
Aber der hat zu viel zu tun. Ich weiß nicht, ob der so ein Schlittenradio hat. Wahrscheinlich hört man das nicht, oder? Durch diesen ganzen Fahrtwind.
Er kommt ja nicht von Nacht vom 23. auf 24., sondern 24 auf 25. Jetzt habe ich einen Hänger.
Meinst du nicht, dass er im Bett liegt und sich ausschläft für diesen krassen, anstrengenden Tag, den er dann am nächsten Tag hat?
Das könnte auch sein. Dann ist er doch nicht der Erste. Schon im Bett. Oder er ist so aufgeregt, dass er extra aufgestanden ist, genauso wie Leonard und Sheldon, um die Jubiläumsfolge vom Kinderanästhesie Talk Podcast zu hören. Das könnte natürlich auch sein.
Aber wir wissen es nicht. Man kann echt nicht in den Kopf vom Weihnachtsmann gucken,
nee,
was der so denkt und was der macht. Keine Ahnung.
Ach, ich muss noch Kamin putzen, fällt mir dabei ein. Aber das sind meine Probleme und mit denen wollen wir euch nicht behelligen weiterhin. Ich freue mich auch schon auf die übernächste Folge. Das ist ein schwieriges Thema, auf das wir vorhaben. Möchtest du schon was verraten, Gordon?
Also geplant ist, dass wir das Buch mit 7 Siegeln anfassen. Und zwar wollen wir uns dem Thema Gerinnungsstörung widmen.
Eieiei.
Angeborene Gerinnungsstörung und erworbene Gerinnungsstörung im OP. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, so eine Gerinnungsstörung zu erwerben. Entweder man blutet mehr, als man sollte, oder man kriegt zu viel Infusionen, oder es liegt einer von 90 anderen Gründen vor. Und weil das so ein so komplexes Thema ist, besprechen wir das nicht mit irgendjemandem, sondern wir haben als Interviewpartner einen Kinderanästhesisten für uns gewonnen und der ist zufälligerweise auch gleichzeitig Hämostasiologe, also der Mann für dieses Interview.
Lasst euch also überraschen, wer dieser Experte ist. Die übernächste Folge, also die Februarfolge, erscheint am 25.02.2023. Wir freuen uns drauf und wir geben euch gute Tipps an die Hand, wie immer, wie man mit Transfusionen und Gerinnungsstörungen bei Kindern umgeht. Gordon, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Wie geht's dir? Brennt dir noch was auf der Zunge? Liegt dir was auf dem Herzen?
Mir liegt nur an dem Herzen, euch nochmal darum zu bitten, uns auf den Plattformen, über die ihr uns hört, Spotify, Apple, Podcasts, whatever, uns zu bewerten, eine Bewertung abgeben. Das hilft uns, in den Algorithmen nach oben zu kommen, unsere Sichtbarkeit zu erhöhen.
Ja, haben aber auch schon viele HörerInnen gemacht, habe ich schon gesehen, dass wir viel mehr Sternchen hatten als die letzten Male. Also vielen Dank auch für euer Vertrauen, eure ehrliche Meinung. Und wir freuen uns auch jederzeit über E-Mails oder Nachrichten, Postkarten nehmen wir auch in Empfang. Und das motiviert uns. Das ist so wie Brot für den Hunger. So geht es mir zumindest mit Nachrichten. Ich freue mich wirklich, wirklich über die Nachrichten, die wir bekommen.
Gut. Dann lassen wir doch dieses Jahr ganz besinnlich ausklingen. Wir gehen jetzt zu unseren Familien und feiern Weihnachten.
Yes.
Weihnachten hat einen unglaublichen Glanz bekommen, seitdem ich in vier Kinderaugen gucken kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vorher fand ich Weihnachten ätzend. Jetzt ist es ein Gänsehautfest geworden mittlerweile.
Schön.
Und wir wünschen euch einen schönen Jahresausklang. Kommt gut ins Jahr 2023 und wir hören uns gleich am ersten Tag des neuen Jahres mit neuem Input aus der Kindermedizin.
Perfekt. Dann bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, frohe Weihnachten. Achtung, Triggerwarnung. In den folgenden Sekunden hörst du Sequenzen, die für empfindliche Ohren verstörend sein könnten.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts.